Herzlich willkommen zu dem vorweihnachtlichen Abend mit, wie Sie sehen, vier Journalisten, nicht nur drei, die angekündigt. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Abend eröffnen können. Sie erinnern sich ja alle, Sprechwelten, das ist unser Jahresthema. Die vier Journalisten sind natürlich erfahrene Leute, das ist klar. Als Moderatoren haben wir Marion Kress, die ja zu dem Institut Icarus gehört, Institut für Kommunikation, Rhetorik und Medien, und Ernst Jaskolski, ein früherer Studienkollege von Marita Papst, die ja unsere Mitveranstalterin ist und hinten als gewissermaßen guter Geist noch alles überschaut. Schönen Dank, dass Sie gekommen sind und viel Erfolg für heute Abend.
Ja, ich begrüße also im Namen dieser Runde zu der Abendunterhaltung. Das ist ja heute ein Untertitel und das bietet sich auch an, wenn so viele Experten an einem Tisch sitzen, dass man daraus eine lockere Unterhaltung macht und nicht ein Referat, ein Impulsreferat, zu dem dann Fragen entstehen können. Ich wurde schon vorgestellt, Marion Kress als Sprecherzieherin, auch eine Vertreterin einer großen Sprechwelt, und werde zusammen mit Ernst Jaskolski so etwa 45 Minuten die Experten aussaugen und für Sie, die Sie zuhören, einen Blick hinter die Kulissen versuchen zu werfen, damit Sie wieder eine neue Sprechwelt kennenlernen, nämlich die des Journalismus mit verschiedenen Medien. Rundfunk, Fernsehen, Pressesprecher, wir haben alles dabei. Und ich stelle die anwesenden Experten und Expertinnen nicht vor, sondern Sie stellen sich jetzt selber vor, sodass Sie wissen, mit wem Sie hier hinterher nach unserer Runde ins Gespräch kommen können. Ja, also zuerst kommen wir miteinander ins Gespräch und später wäre es schön, wenn alle dazu stoßen würden mit Ihren interessierten Fragen, Anmerkungen und Ergänzungen. Ja, soweit zu mir, dann überreiche ich gern das Wort an Sie, Herr Wachsmuth.
Ja, danke schön. Es freut mich sehr, dass ich auch hier sein darf. Ich höre mich gerne selbst reden und auch in diesem Zusammenhang auch sehr gerne. Ich bin der Vertreter der Gattung Radio. Ich bin Chefredakteur bei einem lokalen Radiosender in Nordrhein-Westfalen, Radio KW, Radio Kreis Wesel. Ich bin neu in diesem geografischen Gebiet. Ich bin im Januar hergezogen. Ich habe zuvor 18 Jahre in Rheinland-Pfalz gelebt. Da war ich beim Rheinland-Pfälzischen Rundfunk Leiter der Nachrichtenredaktion und Leiter der Volontärsausbildung, habe also auch immer mit jungen Menschen zu tun gehabt, die mit großen Augen da standen und gesagt haben, warum, wieso, weshalb. Ansonsten gehört noch zu mir, dass ich Dozent an der Deutschen Hörfunkakademie bin und dass ich als Referent für Goethe-Institut und andere Häuser unterwegs war und ansonsten auch noch ein bisschen das tue, ohne das jetzt genau definieren zu wollen, was man das Coachen nennt. Also da habe ich auch Kunden in diesem Sinne, das ist das Außenministerium und das Bundesverteidigungsministerium, das ist mal eine ganz andere Welt, aber auch das mache ich dann gerne. Mhm. Und der Mitteldeutsche Rundfunk in Thüringen, Erfurt, war auch 2 Jahre Zeit meines beruflichen Lebens.
Vielen Dank.
Sehr gern.
Die Redestaffel geht weiter an den Kollegen.
Geht an mich. Ja, vielen Dank. Ich bin natürlich auch gerne hier und freue mich über die Einladung. Der Kontakt zu den Sprechkontakten und damit auch zu den heutigen Sprechwelten ist schon sehr alt, rührt noch aus der Sternstunde meines Germanistikstudiums bei Professor Bartsch her. Und in der Folge, ich war schon während des Studiums, aber auch danach bei der Rheinischen Post als Journalist, als eben aus dem Printjournalismus kommen, Sie hatten das eingangs angesprochen, und bin dann 1999 tatsächlich klassisch abgeworben worden, da ging das Telefon und wir brauchen hier einen Pressesprecher bei der Sparkasse und seitdem bin ich also da. Aber das hat mit meinem Rollenverständnis als Journalist eigentlich nicht viel gemacht, sondern ich denke, da werden wir dann wahrscheinlich auch später noch drauf zu sprechen kommen, dass es am Ende immer ums Handwerk gehen wird, um eben einer breiten, möglichst breiten Zielgruppe, ich sage unseren Leuten immer, die Oma am Frühstückstisch muss verstehen, worüber wir sprechen oder schreiben. Mhm. Ja, das ist der Hintergrund, warum ich hier sitze und ich hoffe, dass ich so ein bisschen was, Sie haben es zweimal gesagt, zur Expertenrunde beitrage.
Ja.
Ja, ich sage auch guten Abend. Danke für die Einladung. Und ich finde es wunderbar, dass ich heute einmal auf der anderen Seite sitze. Dass Sie fragen und ich darf antworten. Und ich muss mir nicht überlegen, was ich denn fragen möchte. Ich komme auch klassischerweise aus dem Journalismus, habe begonnen mit einem Volontariat beim Radio, habe auch sehr lange beim Radio gearbeitet, was ich ein wunderbares Medium finde, auch längere Zeit im Ausland, in Ostafrika, für die ARD und bin dann irgendwann 1991 zur RTL gekommen durch einen Zufall. Sie wissen, man ist immer zufällig an irgendeinem Ort zu irgendeiner Zeit. Manchmal fällt ein Sternchen auch mal auf den Kopf. Und das war mein Glück, habe dort ganz lange gearbeitet, bin aber dann wieder zurückgegangen zum Öffentlich-Rechtlichen, arbeite heute als freie Journalistin, als Mediencoach, Umgang mit den Medien, das ist mein Thema für Unternehmen, für die Stadt und als Dozentin an der Grimme-Akademie. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
Ja, auch guten Abend von meiner Seite. Mein Name ist Sascha Levenier, ich bin Chefredakteur bei Studio 47. Studio 47 ist ein lokaler Fernsehsender in Duisburg. Wir sind seit 2 Jahren jetzt dort auf Sendung, waren der erste lokale Fernsehsender in Nordrhein-Westfalen. Ich bin heute Abend für die Klischees hier verantwortlich. Ja, ich habe den Kaffee hier stehen, Zigaretten sind auch da. Kann also losgehen. Ja.
Keine roten.
Keine roten und hier diesmal. Das Interessante ist, wenn ich so zurückschaue, was ich in den Jahren gemacht habe, bis ich Chefredakteur bei diesem Sender wurde, dann war das so eine etwas durcheinandergewirbelte Evolution, denn ich habe angefangen beim Hörfunk auch, bei einem lokalen Radiosender, bin dann über den Umweg des Print, wenn man so will, zum Fernsehen gekommen. Ich habe also tatsächlich im Printbereich volontiert und habe während des Volontariats eigentlich erst festgestellt, dass ich zum Fernsehen will, damals beim Norddeutschen Rundfunk im Landesstudio in Rostock. Und wenn ich was festgestellt habe, ist das, dass die vielbeschworene Konvergenz im Medienbereich sich überhaupt nicht über die Inhalte erzielen lässt, sondern eher über den Gestaltungswillen, den man also den Medienschaffenden vielleicht zuschreiben kann oder nicht zuschreiben kann. Jetzt sage ich schon viel zu viel.
Nein, das ist ja gewünscht. Das ist ja gewünscht. Eine Vorstellung kann ja vieles transportieren.
Das war es aber dann auch schon.
Ich heiße Ernst Skolski, ich bin Sprecherzieher. Und als Sprecherzieher habe ich mich ein bisschen spezialisiert auf den Bereich der Rhetorik und arbeite hauptberuflich als Moderator und Fachberater für Verwaltung.
Und dann können wir ja jetzt den Vorhang mal aufmachen. Wenn wir schon sagen, wir wollen hinter die Kulissen gucken, dann mache ich mal eine, mit der Bitte um eine kurze Antwort, erstmal, eine Eröffnungsfrage. Was war das Letzte, was Sie heute Abend, bevor Sie hier hingefahren sind, gemacht haben im professionellen journalistischen Sinn? Was war Ihre letzte Aktivität heute beruflich?
Also ich komme von der eben schon erwähnten Deutschen Hörfunkakademie. Da geht es um eine sogenannte Nutzerqualifizierung für Journalisten im Bürgerfunk. Mhm. Und da durfte ich das machen, was man dann so Prüfung abnehmen nennt. Mhm. Hab mich da auch, ich möchte mal sagen, semi-beliebt gemacht. Weil, ja.
Hohe Ansprüche.
Naja, ich meine, das hat auch alles seinen Sinn und seinen Über- und Unterbau und ja, da muss man halt schon sagen, ja, nein, wie auch immer. Aber das war meine Tätigkeit.
Ja, spannend.
Ja.
Ich habe das Letzte, bevor ich losgefahren bin, war, ich habe mich mit dem Vorstandsvorsitzenden unserer Kulturstiftung kurz besprochen, dem ich heute eine kleine Rede geschrieben habe, die er in ungefähr 15 Minuten halten wird, anlässlich einer Ausstellungseröffnung. Da geht es um junge Leute, die also Kinder in der offenen Betreuung, die da gezeigt werden in bestimmten Situationen. Und by the way, und das fand ich jetzt eigentlich fast noch wichtiger, wenn Sie fragen nach dem handwerklich-journalistischen, er ist gleichzeitig Marktvorstand für den Bereich Vermögensberatung. Und da überlegen wir gerade ein neues Konzept, wie wir also an die Zielgruppen, oder sagen wir mal, zielgruppengerechte Sprache, auch Bildsprache entwickeln. Und da haben wir im Moment etwas vorliegen für eine neue Broschüre, das sowohl von der Bild- als auch von der geschriebenen Sprache überhaupt nicht das ist, was ich mir da vorstelle. Und da haben wir heute an einem ersten neuen Konzept Gedanken gearbeitet, um das alte zu verwerfen. Also, aber immer mit dem Hinblick darauf, will ich Bilder und will ich Texte, die ich sozusagen in jedem Zusammenhang nutzen kann, oder will ich es wirklich so runterbrechen, dass die Leute sich direkt angesprochen fühlen? Mhm. Das war das Letzte, womit ich mich beschäftige. Mhm.
Ja, ich habe mich mit meinem nächsten Seminar beschäftigt und habe da so gesessen und habe gedacht, was könnte den Leuten denn weiterhelfen, und habe dann versucht, die 7 Todsünden im Umgang mit der Presse zusammenzutragen. 6 habe ich gefunden. An der 7. arbeite ich noch, dann habe ich es gespeichert
und jetzt bin ich hier. Und es müssen 7 sein, weil das so eine magische Zahl ist?
Ich finde, das passt besser.
Die sexy 6 Todsünden, das passt nicht so gut?
Welche sind denn die ersten 6?
Das verrate ich jetzt nach den 10 Geburten der Medienritualen.
Ich habe mit unserer CVD gesprochen, mit unserer Chefin vom Dienst. Oh, wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie wir in der kommenden Woche bestimmte Themen bei uns im Programm aufgreifen werden, die sich aus der aktuellen Ratssitzung bei uns in Duisburg ergeben haben. Es ist leider häufig so, dass man als Chefredakteur in so einem Sender selbst nicht mehr allzu tief in das tägliche Geschehen eingreift, sondern das meistens durch den Chef vom Dienst oder die Chefin vom Dienst gemacht wird, die im programmlichen Bereich dann sehr viel stärker eingebunden ist. Das ist Fluch und Segen eigentlich in dem Bereich. Auf der einen Seite hat man immer die nette Option, die Möglichkeit, alles so ein bisschen im Blick zu behalten. Wenn man zu tief drin steckt in der Arbeit, dann merkt man bestimmte Feinheiten, glaube ich, nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es dann auch irgendwann so, dass man selbst nicht mehr allzu kreativ und sehr stark am Thema arbeitet. Das gilt aber mit Sicherheit für alle Kollegen, die in einer leitenden Funktion in der Redaktion arbeiten. Das ist einfach so.
Und Sie vermissen das auch?
Ja, durchaus, klar. Ich meine, das ist der Grund, warum man irgendwann den Job ergriffen hat. Ne? Das ist der Punkt. Und das fällt mit Sicherheit hinten über. Ich glaube auch, dass viele Chefredakteure in leitenden Positionen durch das, was sie gelernt haben, sowohl im Rahmen ihres Volontariats und auch im Rahmen ihrer weiteren Ausbildung im Beruf selbst, so gar nicht darauf vorbereitet werden, das zu tun, was sie eigentlich machen. Denn ein Chefredakteur ist eigentlich mehr ein Manager als ein Journalist, der also eher dafür sorgt, dass bestimmte Dinge zusammen funktionieren. Und wenig eigentlich nur noch mit den Inhalten zu tun hat.
Also Unternehmensspielregeln eher berücksichtigen muss als journalistisches Arbeiten im engen Sinne.
Und natürlich bei privaten Medien umso mehr. Da geht es auch mit Sicherheit ganz stark in die Richtung, dass man immer gezwungen ist, in bestimmten Bereichen sehr vorsichtig unterwegs zu sein, bestimmte Befindlichkeiten zu beachten, um nicht Gefahr zu laufen, dass man seinen Sender, seinen Betrieb in irgendeiner Form einer ökonomischen Gefahr aussetzt.
Was wäre da ein Beispiel von so einer Tabuzone?
Wenn man zum Beispiel, wie wir vor ungefähr einem halben Jahr im Programm, eine Themenwoche hat, Themenwoche Wirtschaft und Finanzen, wo wir also auf lokaler Ebene so schauen, wie Leute mit ihrem Geld umgehen, wie sie sich in puncto Altersvorsorge absichern, aber auch ganz profane kleine Geschichten machen. Und diese Themenwoche durch eine Bank vor Ort versponsert ist, wie es im lokalen, dann ist das in dem Fall die Volksbank Rhein-Ruhr zum Beispiel gewesen. Als wir dann jemanden von der Sparkasse eingeladen haben, es war nicht Sparkasse Mörs, es war die Sparkasse Duisburg, jemanden von der Sparkasse eingeladen haben und der das also mitbekommen hat, dass die Volksbank Rhein-Ruhr ein Sponsor dieser Themenwoche ist, obwohl das losgelöst voneinander zu betrachten ist, sorgt das natürlich immer für einen Riesenaufschrei. Man tritt also sehr schnell in ein Fettnäpfchen. Und das ist im lokalen und im regionalen Bereich sehr viel schneller möglich als vielleicht im überregionalen oder nationalen.
Aber auch da ist man nicht frei. Also man ist auch nicht frei, wenn man für den WDR arbeitet. Auch da gibt es bestimmte, sag ich mal, Hemmnisse. Und ich habe für beide gearbeitet, RTL und auch für den WDR. Und ich kann Ihnen heute sagen, dass der Unterschied nicht relativ, nicht groß ist. Das ist nur ein kleines Detail.
Ja, das tötet schon mal eine meiner Vorstellungen, das ist noch ein großer
Unterschied. Nein, gibt es nicht. Der Unterschied ist da das Geld. RTL muss das Geld einspielen, genau wie Sat.1. Während der WDR jedes Jahr so und so viel Milliarden bekommt und kann damit 90% eigentlich seiner Dinge bezahlen. Hat zwar diesen Bildungsauftrag, aber die Leute wollen auch da die Sensation und die wollen in den Nachrichten die gleichen Bilder sehen. Und es gibt auch nur die gleichen Anbieter dieser Bilder. Es sind keine besseren Bilder beim WDR als in Sat.1, als bei NTV oder sonst wo. Es gibt Reuters, es ist DFA und DPA und dann noch andere Sachen auf dem Markt, und da werden die Bilder gekauft. Die sind meist nicht selbst gedreht, also bei den Nachrichten nicht. Es sei denn, die haben die Korrespondenten vor Ort, die uns, sag ich mal, vormachen, dass sie vor Ort seien.
Wenn Sie denn nahezu die gleichen Bilder verwenden bei den verschiedenen Anstalten, was macht den Unterschied? Oder anders gefragt, was muss ein, Sie sind ja alle sprechende Journalisten, was muss ein sprechender Journalist können, außer sprechen?
Also ich denke, die Gewichtung der Bilder ist anders. Also ich kann jetzt, sagen wir mal, ich könnte jetzt auch fürs Radio sprechen, aber jetzt bin ich ja in dem Fall angefragt, um das Fernsehen zu vertreten. Ich denke, der große Unterschied liegt wirklich dann in der Sprechwelt. Es wird etwas anders getextet. Sagen wir mal, beim Öffentlich-Rechtlichen sind die Sätze noch kürzer in den Nachrichten. Nein, bei den Privaten sind sie noch kürzer in den Nachrichten, als wir sie ohnehin schon kennen. Die Sachen sind auch enger geschnitten. Sie sind kürzer. Im Schnitt, messen Sie es mal aus, 5-6 Sekunden kürzer. Da haben Sie das Gefühl von mehr Geschwindigkeit oder es fehlt Ihnen was, wenn Sie vergleichen. Die Anmoderation ist anders und auch die Anmutung. Das heißt, die Gewichtung, welches Bild an welche Stelle kommt. Daran kann man die Öffentlich-Rechtlichen von den Privaten noch unterscheiden. Aber der Weg, unsere Sehgewohnheit, unsere Hörgewohnheit, hat sich durch das private Fernsehen ja auch so verändert, dass wir auch nicht mehr diese langen Texte wollen und sagen, kommst du jetzt zum Punkt, bitteschön, ich kann dir nicht mehr zuhören. Also das heißt, da hat sich auch ganz viel evolutioniert sozusagen.
Ja, der sprechende Radiojournalist.
Ja, so ein
ich rede von meinem Metier. Da ist es sehr wichtig, da gehen wir jetzt schon in den Bereich rein, welche Beitragsformen oder Darstellungsformen journalistischer Art gibt es. Das hat vielleicht jeder hier schon mal gehört, zu den gebauten Beitrag oder Feature oder wie auch immer. Und da versuche ich immer, meinen Leuten zu sagen, hören, das wissen wir alle, und Radio hören vor allem ist dann ein Nebenbei-Medium. Wir können diesen Pfad zum Gehirn ja nie abschalten. Also es gibt ja ein Gesetz zum Schutz vor Lärmbelästigung, weil ich Töne nicht abschalten kann, aber es gibt kein Gesetz zum Schutz vor Hässlichkeit, weil ich gucke dann weg und dann ist das Problem nicht mehr da. Und das ist auch der Grund, warum es letztendlich auch Wecker gibt, weil die ja auch, wenn ich in einem der tiefsten Zustände, die ich kenne, außer dem Tod, nämlich im Schlafen, noch immer es schafft, über den Ton zu mir vorzudringen und mich wach zu machen. Und deswegen gibt es ja keine Winker, die am Bett stehen und dann eben winken, ne? Ist klar. Also deswegen sage ich dann immer meinen Leuten, und oder die sagen mir auch, weil die teilweise in der Praxis viel fitter sind als ich, arbeitet mit diesem Zugang zum Gehirn, mit diesen Tönen, also mit diesem auch unterbewusst hereinkommenden. Und das ist eben genau das, was mit einfacher Sprache zu tun hat, was zu tun hat mit Geräuschen. Mhm. Also einfach ein Stück zu beginnen mit einem markanten Geräusch oder auch einem unterschwelligen Geräusch. Das ist dann schon die halbe Miete, um den Hörer mit reinzuziehen in diese Geschichte. Mhm. Wenn ich also in Düsseldorf am Bahnhof stehe und unterhalte mich mit Herrn Zimmer und um mich herum sind 50 Leute, die von der Lautheit in etwa genauso laut reden, mein Gehirn schafft es im unterbewussten Bereich, alle anderen runterzudrücken und nur auf ein Zimmer zu achten. Wenn nicht, würde ich Wahnsinn. Also hätte es was Kafkaeskes, dann würde ich irgendwann nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und in dem Augenblick, wenn jemand vorbeigeht, jetzt Sie, recht links, ja, vorbeigehen und sagen, der Haupteingang brennt, ich gehe hier mal lieber raus, dann sage ich, ohne dass ich es bewusst steuere, Moment mal, Jörg Zimmer, ich unterhalte mich zwar gerade mit dir, aber ich habe da was gehört. Ja? Und das ist genau der Reiz, und da rede ich ja dann eben vom Radio machen, dieses Arbeiten. Da ist auch, weil ich das eben sagte, halbe Miete, ein Beitrag über Kinderbetreuung. Lass ihn beginnen mit einem ganz leisen Kindersatz. Geprappelt irgendwie. Ja, neulich im Kindergarten. Da bist du schon dabei. Ne? Dann bin ich in diesem Thema drin. Und das, dieses Gefühl für weg vom Sprechen zum Hören erst einmal und darauf dann das Sprechen abzustimmen und die Akustik abzustimmen. Das ist für meine Branche die Herausforderung und die Aufgabe.
Und da ist, glaube ich, auch das Geheimnis der Präsenz. Weil ich glaube, wenn wir es mal schaffen würden, auch beim Fernsehen besser zuzuhören, hätten wir auch die besseren Filme und die besseren Interviews. Weil das Hören zu verstärken, weil das, es gibt nichts Schlimmeres als das Hinhören ohne Zuhören. Man hört ja irgendwo nur hin, hört den halben Satz, denkt sich die Antwort und schwupps ist die Antwort da. Also das, was in so einer Sprechwelt dieser Medien dann auch Hörfunk und auch Fernsehen passiert, was ich als ungeheuer lästig empfinde, wenn ich einen, nehmen wir mal an, Boulevard Bio gab es mal und dann unterhielt er sich mit Karl Lagerfeld und der war ganz dünn geworden. Ganz schrecklich dünn und sah ganz furchtbar aus. Und dann erzählte der Karl Lagerfeld plötzlich etwas über seine Mutter und über eine ganz komische Sehnsucht, die wir noch nie in einem deutschen Fernsehen gehört haben. Plötzlich machte der auf und man hätte die Chance gehabt zu fragen. Und dann sagte der, was ist Ihr Lieblingsrezept? Das sind, Zuhören. Was ist dieses Zuhören, diese Fähigkeit und auch einmal dieses Verlassen von Konzepten und sich einlassen. Also das ist einfach nochmal so eine Welt, wo ich denke, wo wir alle nochmal ganz heftig arbeiten müssen. Und beim Fernsehen, das was der Jörg Wasmuth beschrieben hat, beim Radio sind die Geräusche so wahnsinnig wichtig. Beim Fernsehen sind sie störend. Das schafft unser Gehirn nämlich dann nicht.
Und dennoch, wenn ich Herrn Wasmuth richtig verstanden habe, gibt es zweimal Bedarf, zum Beispiel beim Rundfunk.
Ja.
Hinhören, Wortbeiträge, journalistisch recherchierte Informationen, aber auch durchaus das, was haben Sie gesagt, beiläufig nebenbei.
Ja, unterschwellige beiläufige.
Unterschwellig, auch das als eine Funktion von Rundfunk. Wo es nicht tatsächlich wichtig ist, inhaltlich, sondern dass zum Beispiel eine resonanzreiche, melodiereiche Stimme mir eine gute Laune verschafft.
Auf der anderen Seite muss man, glaube ich, sagen, dass die elektronischen Medien viel mehr als der Printbereich dazu gezwungen sind, hochpräzise zu sein. Also ich glaube sogar präziser zu sein.
Jetzt beugt sich schon Herr Zimmer nach vorne. Gut.
Ja.
Vorkampf. Vorkampf. Also. Wir können ja eine beliebige Zeile in einer beliebigen Zeitung ein zweites, drittes und viertes Mal lesen, wenn uns der Sinn nicht so ganz klar erscheinen will. Und wir sind auch in der Lage, semantisch viel komplexere Strukturen zu überblicken im Printbereich, als das jetzt im auditiven Bereich der Fall ist. Das heißt also, ich habe als Hörfunk- oder Fernsehjournalist für den Text, für die Information, die ich vermitteln will, am Zuschauer, aber am Zuhörer, nur diese eine Chance, dass er sie ein einziges Mal hört. Das ist nun mal ein Medium, das ganz streng linear ist. Es geht rein, es geht raus. Und entweder ein
flüchtiges Medium.
Es ist flüchtig, natürlich. Und allein aufgrund dieser Tatsache ist sowohl das Radio als auch das Fernsehen als Medium gezwungen, präziser zu sein. Und ich wage mal die These, dass es auch so ist. Denn anders als im Printbereich können wir uns häufig aufgrund von zeitlicher Beschränkung und im Fernsehen auch aufgrund der Tatsache, dass wir ja tunlichst vermeiden sollten, Text-Bild-Scheren anzulegen oder zu starke Redundanzen zu erzeugen zwischen dem, was man sieht und dem, was man hört, und dadurch sehr konzentriert eigentlich arbeiten müssen, eben diese Redundanzen nicht leisten, dieses Schweifende, dieses Ausholende, das einen Zuschauer und einen Zuhörer in gewissem Maße überfordert und vor allen Dingen dann auch die eigene Arbeit ad absurdum führt. Denn von uns als Journalisten wird ja auch erwartet, dass wir in dem, was wir sagen, präzise sind und auch möglichst schnell zum Punkt der Sache kommen. Und ich glaube, in der Hinsicht ist das Medium Fernsehen und das Medium Radio sind dort mit Sicherheit, zumindest was die Genauigkeit der Sprache betrifft, dort, wo sie eingesetzt wird, sehr viel anspruchsvoller.
Effektivität, aber Herr Zimmer wollte, glaube ich, noch ergeben.
Ja, also erstmal finde ich es schade, dass ich wollte vorhin nochmal absolutes Lob loswerden, dass was Schönes gesagt am Anfang, sagt er. Ich habe mir das sogar aufgeschrieben, der Gestaltungswille, das Medium ist egal, aber der Gestaltungswille muss da sein. Hundertprozentige Zustimmung, jetzt hast du das gerade wieder ein bisschen sozusagen umgeworfen mit dem Popo. Geht man ja, was man im Händen aufbaut, baut man hinten wieder um. Ich glaube das nicht, dass das so ist. Also das fiel mir gerade schon ein. Also dieses Konkrete, dieses Präzise oder auch das Genaue verlange ich auch von mir und meinen Mitarbeitern. Ich kann auch ein aktuelles Beispiel aus dem heutigen Redaktionsalltag berichten. Wir hatten eine Schulmesse, wo also die Sparkasse 80 Schulen in unserem Geschäftsgebiet Schulmedien in verschiedenen Bereichen zur Verfügung stellt. Und da waren die Lehrer da und mein Mitarbeiter hat darüber einen Pressetext, also einen Bericht geschrieben, den wir in die Zeitung geben. Und der hat mir den vorgelegt und ich habe gesagt, ich möchte dich bitten, den nochmal komplett zu überarbeiten, weil ich erfahre erst im vierten von vier Absätzen, was eigentlich der Mehrwert dieses Schulservice ist. Beispielsweise eine Studie, die Schufa in Auftrag gegeben hat, dass Kinder, wenn die im Kindesalter nicht lernen, mit Geld umzugehen, als Erwachsene leichter Schulden machen, schneller Schuldenfalle sind. Das ist ein Mehrwert für die Oma am Frühstückstisch, aber auch für die Schüler, für die Eltern. So. Das heißt, Genauigkeit, Präzision in der Sprache muss ich auch im Print bringen. Warum? Du sagst, Redundanzen gibt es also in eurem flüchtigen Medium seltener. Bei uns steht, also im Printbereich steht dagegen, dass die Fülle an Angebot. Das heißt, der Leser geht rein, und das wissen wir auch aus Studien, der Leser geht rein in den ersten, zweiten Satz, wenn ihn das, um das nochmal aufzugreifen, von der Präzision der Sprache und von der Genauigkeit der Sprache nicht anspricht, ist er wieder draußen. Dann liest er das Ding nicht zu Ende. Und dann kommt er auch nicht bis zu dem Mehrwert im vierten Absatz. Daher der etwas vehemente Widerspruch, lieber Sascha, Auch wir müssen das berücksichtigen, unter anderen Aspekten, ganz sicherlich, völlig unter anderen Aspekten, weil wir uns eines anderen Mediums bedienen. Mhm. Aber wir müssen ebenso, gerade in der Welt des Überangebotes an Informationen, müssen wir genauso präzise und genau sein, aber eben mit einem anderen Zugang.
Ja, unbenommen. Also ja. Das ist mit Sicherheit richtig. Ich denke bloß, dass ein Heribert Prantl, wenn er seine Texte im Radio verlesen würde, mit Sicherheit ein bisschen mehr Konfusion erzeugen würde, als wenn man es dann schwarz auf weiß in der Süddeutschen liest.
Und vielleicht ist das Stichwort auch eher unmittelbare Hörverständlichkeit. Ja. Das ist im Fernsehen und Rundfunk, es muss sofort sitzen mit Hilfe aller Instrumente. Die Zeit, die auf der Seite von Print ist oder auch von ausführlichen Beiträgen, lassen natürlich auch ein bisschen zeitverzögert das Verständnis aufkommen.
Ich denke, das ist ambivalent. Ich glaube, die Zeitung muss deshalb so präzise sein, weil ich genau an dem Punkt sagen kann, verdammt nochmal, die Statistik habe ich aber woanders anders gesehen. Wieso ist denn diese Fragestellung hier nicht beachtet? Ich habe Zeit nachzudenken. Ich habe Zeit nachzudenken, über das Medium nachzudenken. Beim Fernsehen ist es leider so, dass ich 70% der Information übers Bild transportiere, 30% ist Text. Und wenn ich den nicht verstehe, habe ich gar nichts, habe ich nur was gesehen. Also das, was der Jörg Zimmer eben sagte, ich finde auch Tante Frieda und Rita Pumpelmus, die da sitzen, haben ein Recht darauf, alles zu verstehen, was ich texte. Und der Text ist leider beim Fernsehen sekundär. Man muss es so sehen. Wenn ich das Bild nicht habe, muss ich auf die Information verzichten. Weil ich nicht irgendetwas sagen kann, was ich überhaupt nicht im Bild habe. Es sei denn, ich packe es in eine Anmoderation oder in eine Grafik. Ich muss ja einen gewissen Spannungsbogen in den allen Sachen, die ich habe, halten. Und wenn ich das nicht tue und der erste Satz nicht stimmt und die Anmoderation langweilig ist, ist der Zuschauer weg. Der kommt nicht wieder. Und die Präzision beim Fernsehen liegt wirklich darin, dass ich die Bilder haben muss. Und dass ich mir vorher überlegen muss, welche Bilder ich brauche, damit ich auch hinterher ungefähr den Text machen kann, den ich möchte. Das ist ja diese große Diskussion, die wir haben zwischen öffentlich-rechtlich und auch privat. Sitze ich beim WDR im Studio, habe ich noch Zeit im Schnitt, Sachen zu ändern. Sitze ich in der Newsredaktion bei RTL, habe ich meinen Text fertig und danach wird geschnitten. Also das ist eine ganz, 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 ganz andere Herangehensweise. Und das macht es auf der einen Seite sehr spannend, aber es macht es auch schwierig und mitunter etwas traurig. Weil ich kann mich sprachlich im Fernsehen nicht austoben. Herr Ruge ist ein fantastischer Mensch, aber muss er denn diese Beiträge, diese Reportagen, diese wundervollen Bilder von Anfang bis Ende so besprechen, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, ob ich in Sibirien, in einem anderen Teil Russlands bin oder wo ich mich gerade aufhalte? Nicht? Also da merkt man, dass man erdrückt ist. Und da muss man einfach beim Fernsehen ganz präzise sein und aufpassen, wo ich sagte, jetzt kein Geräusch, ne? Also nicht zu viel, sondern weniger ist mehr. Viele Verben, echte Substantive, keine Verheiratungen. Mhm. Ne? Und versuchen auf die Adjektive im weitesten Sinne zu verzichten, sondern sie nur dann zu nehmen, wenn wir bei den Sprechwerken sind, genau. Wenn sie unterscheiden.
Mhm. Ne? Das ist die Seewelt plötzlich auch noch mit,
ja, genau.
Ich würde ganz gerne auf einen Teilgedanken, den Sie eben gebracht haben, kurz eingehen. Ich fand den Gedanken faszinierend, dass Sie einen Transfer leisten müssen, sozusagen Ihre Zuhörer befördern müssen von Leuten, die das Radio anhaben, mehr oder minder zufällig oder gewohnheitsmäßig, zu Hörer. Das heißt also, dass bei Ihrer eigentlichen Arbeit nicht nur die höchst ehrenwerten Ziele verfolgt werden müssen, die Sie gerade noch mal skizziert haben, nämlich Anschaulichkeit, Verständlichkeit und so weiter, sondern es muss gleichzeitig auch noch ein Anreiz mitvermittelt werden, dass man das Medium genießt. Ist das beim Fernsehen ähnlich oder würden Sie sagen, das ist nicht so? Gibt es Leute, die den ganzen Tag, wie in Amerika zum Beispiel, den Fernseher laufen haben und nicht zappen, sondern darauf warten, dass was passiert?
Das weiß ich nicht. Also das hängt wirklich, Entschuldigung, das hängt von der Zielgruppe ab. Mhm. Und wer bei welchem Sender zu Hause ist. Ich glaube schon, dass also das nachmittags anfängt. Wenn man dann guckt, dann haben wir die ganzen Richter, diese ganzen Justizsendungen, Barbara rauf und runter und Seelisch und wie die alle heißen. Da ist die Zielgruppe ganz klar definiert. Angesprochen sind die Teenager, die dann nach Hause kommen, auf dem Sofa sitzen und die gucken das gerne. Ich glaube nicht, dass man bei einer Sache ständig bleibt, sondern dass man so seine Kult- und Lieblingssendungen hat. Und dass es eine ganz große Mehr ist, dass man einfach darauf wartet, dass was passiert. Ich kenne Familien, da läuft der Fernseher wahrscheinlich von morgens bis abends. Aber da ist es dann auch so ein Nebenbei-Medium, wo man rein und raus geht und einfach die Bilderflut auf sich herunterrasseln lässt. Da ist der Fernseher in der Küche, im Kinderzimmer. Da braucht man eigentlich kein Radio und gar keine Zeitung und die Leute meinen dann, sie seien in irgendeiner Form unterhalten oder informiert.
Das Fernsehen ist ein elektronisches Lagerfeuer. Also die Leute versammeln sich davor. Ja, im Grunde genommen passiert hier ja was ganz Schönes. Man kann natürlich dann wieder über die Extremen diskutieren. Familien, die den ganzen Tag vor der Glotze verbringen, das ist mit Sicherheit keine besonders erbauliche Vorstellung. Aber im Grunde genommen sitzen die Leute da, um von anderen Menschen etwas erzählt zu bekommen. Und zwar Geschichten, die sogar im größten Teil der Fälle noch realistische Geschichten sind. Eigentlich nichts anderes, was wir von Kindesbeinen an immer sehr gerne gemocht haben. Was auch sehr archaisch in uns drin ist, dass wir nämlich Geschichten erzählt haben wollen. Und das macht das Fernsehen. Und deswegen funktioniert das so gut. Und es ist halt so wunderbar passiv, dieses Medium. Ne? Eine Zeitung muss ich in die Hand nehmen, da muss ich selber lesen, sowas Doofes. Und beim Fernsehen und beim Radio bekomme ich es erzählt. Das ist halt der große Vorteil.
Mich interessiert noch auch nochmal, wie dann auch die Akustik, die sprecherische Umsetzung von Gestaltungswillen möglich ist. Also so etwas wie Seriosität, wenn Sie die Sparkasse vertreten, ist bestimmt ganz oben als Wunsch, Wirkung zu erzielen. Bei verschiedenen Sparten innerhalb des Rundfunks ist es mal die Leute aufwecken morgens bei der Morgenshow und mal die Leute wieder beruhigen, wenn es eher in die Abendrichtung geht. Was geben Sie da für Tipps oder wie machen Sie es selbst, dass Sie über Ihre Art zu sprechen, die Art zu sprechen, Lautstärke und ähnliche Faktoren, Gestaltungsfaktoren, eine Wirkung erzielen, die Sie auch beabsichtigen? Herr Wachsmuth.
Also das Wichtigste, was ich da sehe, ist, es ist auch ein bisschen abgegriffen, aber ich möchte an einem Beispiel dann erklären, dieses authentisch sein. Sich verstellen bringt nichts, auch in der Rolle des Sprechers. Ich nenne ein Beispiel. Also ich habe das neudeutsche Wort coachen. Ich habe die Nachrichtenredaktion von MDR1, Radio Thüringen, in Erfurt coachen dürfen. Auch die Korrespondenten, die dort zu Besprechungen kamen und wieder weggeflogen sind. Aber auch ein Kollege aus den, also ein MDR-Kollege da, der aus den USA berichtet hat, Washington. Als ich die ersten Stücke von ihm gehört habe, Wortwahl, Rhythmus, wie auch immer, ja. Betonungen, bin ich erstmal zusammengefahren, weil er hat, und das ist im Privatradio gar nicht so häufig anzutreffen, dass man das beklagt, er hatte quasi null Inhalt versucht aufzuwerten über die Art und Weise der Spreche. Jetzt kommt das Beispiel, der hat Betonungshäufungen getroffen statt Entscheidungen. Also, ich bitte darauf zu achten, ich stehe hier vor dem Weißen Haus und hinter mir ist der Rasen zu sehen. US-Präsident Bush ist noch nicht da. Jetzt geht die Tür auf, jetzt kommt er und jetzt warten wir mal, was er sagen wird. Das war null Inhalt. Ja. Es klang super wichtig. Ja, ich habe zu ihm gesagt, wenn du so zum Bäcker gehst und sagst, ich nehme das Sesambrötchen,
ja, genau.
Schlage ich dich
ja.
raus.
Ja.
Ja? Ja, ja. Also da auch mal den Mut haben und zu sagen, sinngemäß, passiert halt gerade nichts. Ich bin der Überzeugung, dass der Hörer, ohne dass ich jetzt bitte die Weisheit irgendwie gegessen hätte oder dazu super Statistiken jetzt hier aus dem Hut zaubern kann, aber dass der Hörer das auch verträgt, wenn man authentisch ist, wenn man bei sich ist und wenn man auch sagt, im Augenblick passiert hier wenig. Ich weiß, dass US-Präsident Bush gleich kommen wird und es geht um das Thema, was auch immer.
Ja.
Ich denke, ich möchte, dass meine Leute, in Anführungsstrichen meine Redaktion, das dem Hörer auch zumutet. Im Gegenzug verlange ich auch, dass wenn etwas Dramatisches passiert, wie auch immer, dass man das auch ein bisschen spürt. Ja, auch da gibt es ja eine Grenze, die man bitte nicht überschreiten soll. Aber da kann man auch erkennen, du bist Mensch, auch als Journalist und bist da.
Ja.
Aber das ist mir also da wichtig, dieses authentisch sein.
Ja.
Klappt auch sehr gut, auch in anderen Bereichen, Fernsehen, wie auch immer. Ich erinnere noch einen letzten Satz, dann bin ich fertig an Wolfgang Lippert, der hat mal Wetten, dass gemacht. Da war er nicht so, also der stand nicht so und wie auch immer. Haben alle Welt gesagt, irgendwie, das passt nicht. Ja, andere Moderatoren kriegen das authentischer rüber. Weiß nicht, ob das so richtig derselbe Ansatz ist, aber dieses authentisch sein und in Einklang bringen Inhalt und Präsentation.
Ja.
Das eine geht nicht ohne das andere.
90-95% unserer Arbeit macht das Schreiben und das sozusagen das geschriebene Wort für den Printjournalismus aus. Aber auch im Zuge der Entwicklung überlegen wir uns natürlich als Unternehmen, wie kriegen wir beispielsweise die O-Töne unserer Vorstände auf den Punkt gebracht von der Jahresbilanz und Pressekonferenz. So. Und da kaufen wir Leistungen ein, indem wir also Leute, die sich dann mit Aufnahmegeräten und Schnitttechniken und so weiter verständigen. Christoph Wachsmann und ich haben natürlich im Vorfeld darüber gesprochen, weil das hat dann auch was mit der Glaubwürdigkeit unter den Kollegen zu tun. Und ich habe ihn im Vorfeld gefragt, was würdest du davon halten, wenn wir aus der Jahresbilanzpressekonferenz O-Töne unserer Vorstände anbieten als MP3, die wir dann als Podcast auf unserer, das kann man also auf unserer Internetseite auch wirklich hören, oder von ihr herunter hören, dass man dann eben O-Töne hat, die beispielsweise in einem brettharten Markt ist immer schwieriger, irgendwie auch den Sparkasse öffentlich-rechtlichen Auftrag weiterhin im Auge zu behalten. Also unsere Kernbotschaften eigentlich, was uns unterscheidet von privaten Geschäftsbanken, die hohe Erträge für ihre sogenannten Shareholder einfahren, dann aber 5.000 Leute auf die Straße setzen und so. Also sind ja eigentlich immer unsere Kernbotschaften. Ich sage immer, ich als Journalist und Pressesprecher des Unternehmens, wenn ich das auf einen Satz zusammendrücken müsste, was ich eigentlich den ganzen Tag tue, dann sage ich, ich singe jeden Tag das gleiche Lied, aber auf wechselnder Melodie. So, und ich versuche dann diesen O-Ton beispielsweise auch sozusagen in dieses Konzert mit reinzukriegen. Und das müssen wir natürlich vorbereiten. Da mache ich dann meinem Vorstand auch ein Paper, da sprechen wir drüber und dann kann er natürlich nur in 3 Sätzen eben auf den Punkt kommen, was nicht unbedingt die Sache der Zahlenmenschen ist. Die wollen natürlich immer ein bisschen mehr erzählen und auch ein bisschen genau das tun, was eben die Kollegen von den elektronischen Medien nicht haben wollen, zu viel reden, so wie ich das im Moment auch schon tue, aber noch nicht abbreche, weil ich noch einen wichtigen Gedanken loswerden will in dem Zusammenhang. Wir müssen uns da, aber auch an anderen Stellen tatsächlich, gerade als Journalistenkollegen, die eben nicht auf der Journalistenseite sitzen, sondern auf der sogenannten anderen Seite des Schreibtisches, wir liefern ja zu, wir sind ja Dienstleister, müssen wir unsere Leute und uns selber immer wieder auch zur sprachlichen Diät ermahnen. Und da habe ich ein wunderschönes Zitat letztens vom Thomas Maes gehört, der ist Vizepräsident des Verbandes der deutschen Redenschreiber, der bei uns in Nürnberg Vortrag gehalten hat, und der hat also von Klaus von Donani gesprochen, der, wenn ich mich nicht ganz irre, mit Ulla Hahn, mit der Lyrikerin Ulla Hahn verheiratet ist. Und er hat, Klaus von Donani hat in einer Rede gesagt, ich trage immer ein Lyrikbändchen bei mir als Diät gegen die tägliche Geschwätzigkeit. So, und ich glaube, das kann so ein bisschen auf dem Weg helfen, gerade auch mir als Journalist, in einem solchen Unternehmen, wo die Leute grundsätzlich eigentlich immer mehr erzählen wollen, aber wo man dann wirklich sagen muss, wird mal ein bisschen schlanker, wird mal ein bisschen genauer, wird mal ein bisschen präziser, so, ne, um das dann wirklich auch, dass es ankommt.
Wenn Sie Beiträge vorbereiten und Sie eine echte Chance haben, in einem vernünftigen Zeitrahmen Ihren Gestaltungswillen auszuprägen und etwas fertigzustellen, was dann hinterher in die Öffentlichkeit geht. Dann erhebt sich ja die Frage, wie ist denn das Verhältnis Ihres Gestaltungswillens zu dem fertigen Produkt bei allen Vorgängen, die live ablaufen, zum Beispiel bei Interviews? Wie gehen Sie da vor?
Bei den Sachen, die live ablaufen, da geht es um eine gute Vorbereitung, um eine saubere Recherche, was nicht immer einfach ist, unter diesem Zeitdruck zu realisieren. Sie müssen sich das so vorstellen, dann ist man in der Redaktion, dann gehst du mal da auf der A3, ist irgendwas passiert, da brennt was. Unterwegs ruft jemand an, du musst ganz schnell zurückkommen, im Landtag steht dann doch wieder eine wichtige Entscheidung an. Das heißt, dieses Allgemeinwissen, was man hat, kann man nutzen, aber für eine große Recherche ist oft keine Zeit, was sehr, sehr schade ist. Habe ich denn aber Zeit für eine große Recherche, mache ich mir immer Plan A und Plan B. Das heißt, Plan A sind die Fragen zur Sicherheit und Fragen, die unbedingt gestellt werden müssen. Plan B ist das Zuhören. Denn aus dem Zuhören ergeben sich ja dann nochmal ganz neue Aspekte des Themas und die Fragen entwickeln sich. Und dann habe ich die große Chance vielleicht, meinen Blickwinkel zu verändern. Den hat man ja manchmal vorgefertigt. Und der Blickwinkel entscheidet beim Fernsehen über die Geschichte. Habe ich schon einen festen Standpunkt, weiß ich schon, was ich und alles haben will, brauche ich ja, kann ich eigentlich auch den Text schreiben. Ne? Dann fange ich das ein und dann bin ich fertig. Aber wenn wir über eine Interviewsituation sprechen und die ist live, hängt sie von vielen Faktoren ab. Von meiner Recherche, von meinem Gestaltungswillen und auch von dem Willen, präzise zuzuhören, was der andere sagt. Denn das macht präsent. Und Sie dürfen nicht vergessen, es gibt ja diese ganz albernen Geschichten, dass die Leute ein Interview sehen im Fernsehen und sagen, die sah aber heute komisch aus. Man weiß gar nicht, was sie geredet haben. Sie hat aber heute, sag mal, hat sie die Haare ab? Ja. Irgendwie war das heute anders. Ja, also man folgt wieder dem Bild und lässt sich wieder überrumpeln durch diese Bilder, was ich dann beim Radio wesentlich schöner finde und auch bei der Zeitung. Aber dieser Gestaltungswille ist zwar da, aber es folgt auch immer ein ganz, ganz großer Zwang, dem man dann ausgeliefert ist, insbesondere wenn man in der Tagesaktualität arbeitet.
Führt denn der Zeitdruck dazu, wenn ich das noch nachfragen darf, führt denn der Zeitdruck dazu, dass Sie stärker Kontrolle ausüben in Interviews? Also mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel Sportreporter sehr gerne Fragen stellen wie, wie enttäuscht sind Sie denn jetzt? Und wir haben in unserem Studium gelernt, dass so Voraussetzungen, die man in Fragen reinlegt, Präsuppositionen, natürlich die Antwort in hohem Maße bestimmen. Ist das ein Ergebnis des Zeitdrucks oder wie passiert
das? Nein, das war suggestiv. Mach du mal.
Also, dass man mit suggestiven Fragen tatsächlich auf den Leuten zugeht und denen diese Fragen stellt, speziell im Sportbereich, das scheint irgendwie mittlerweile so eine Art Kodex zu sein, der da existiert.
Ich hatte
sonst verboten.
Das ist ganz fürchterlich. Ich habe in der vergangenen Woche die Simone Lauter interviewt. Die ist eine der Fußballweltmeisterinnen 2007 gewesen. Also eine ganz junge, noch beim Bund und so. Und aber jemand, der wirklich schon komplett die Spielregeln des großen Fußballgeschäfts in Interviewfragen adaptiert hat für sich. Das heißt, man wirft ihr so ein paar Bröckchen hin und es klappert aus ihr heraus. Das ist auf der einen Seite für denjenigen, der in der Situation des Interviewers sich befindet, sehr angenehm, weil man weiß, man kommt mit einer relativ kleinen Recherche aus, also die wird gleich loslegen und das ist alles wunderbar. Da muss man sich nur überlegen, wie man ins Interview einsteigt und wie man auszusteigen hat, denn das sind so die beiden Punkte, die man auf jeden Fall im Griff haben sollte. Aber es scheint tatsächlich da einen bestimmten Habitus zu folgen, bestimmten Regeln zu folgen. Und zwar nicht unbedingt von Seiten des Interviewers, sondern von Seiten des Interviewten in dem Moment. Heißt also, der Journalist gibt in so einem Moment vielleicht auch ganz gerne ein Stück seiner Steuerungsmöglichkeiten aus der Hand. Einfach weil er weiß, auf die Art und Weise kann er jetzt die nächsten 3 oder 4 Minuten Sendezeit füllen. Und er braucht keine Angst zu haben, dass auf einmal eine unangenehme Pause entsteht.
Das, was du sagst, das stimmt, wenn du es mit Leuten zu tun hast, die dir nicht wegwabern wie die Fische, wie die Politiker. Da stellt man eine Frage und die beantworten was ganz anderes. Also da folgt man wirklich, und das ist eine Sache des Trainings einer Interviewsituation, dass man immer geschlossen, offen, geschlossen, offen, geschlossen, offen fragt. Also, haben Sie am 23. April den Vertrag unterzeichnet? Ja. Warum? Nicht? Und da, das sind immer so die kleinen Sachen, die einem dann so retten, wenn man es mit Politikern zu tun hat.
Wenn man denn dann Glück hat,
gehen sie drauf ein. Aber das sind dann solche Sachen, die gehen. Und diese Suggestivfragen. Ich mache das auch manchmal. Also Sie sehen ganz fertig aus nach der Sitzung. Ist irgendetwas schiefgelaufen? Ja, also das ist freundlich gefragt, ist böse gemeint und eigentlich völlig daneben. Ja, wenn man mal ganz ehrlich ist. Also die größte Briefkastentante, die ich kenne, die Sendung gibt es nicht mehr, hat eine ganz hohe quietschige Stimme. Sie wissen sicherlich, wen ich meine, die dann eine brasilianische Läuferin gefragt hat, Wie haben Sie sich gefühlt? Sie waren noch schwanger und das Auto hat gebrannt. Ne? Also solche Sachen sind einfach durchweg verboten, auch wenn sie manchmal, sag ich mal, den Redefluss des Interviewten öffnen.
Von Unternehmensseite kann ich dazu noch sagen, wir werden ja eigentlich fast täglich mit Angeboten überhäuft für sogenannte Kommunikationstrainings. Mhm. Worum geht's? Es werden also die Ängste geschürt bei den Vorständen und bei den Verantwortlichen der Kommunikation, dass plötzlich einer mit einem Mikrofon dasteht und gnadenlos in der Krise oder wenn irgendwas passiert ist, einem das Mikrofon unter die Nase hält. Und was passiert wirklich innerhalb dieser Sprechwelt? Da trifft Bundesliga auf Kreisliga. Der Vorstand ist es nicht gewohnt vor dem Mikrofon, jetzt dann wirklich auch in knappen Botschaften erstmal das rüberzukriegen, was die Öffentlichkeit, und wir sprechen hier vom Journalismus, also sprechen wir von der Kommunikation mit einer inhomogenen Zuhörerschaft, was sie hören wollen. Also Beispiel, Wuppertaler Schwebebahn stürzt ab, Menschen kommen zu Tode. Alle möglichen Leute treten da in der Wupper rum und gucken sich das ganze Szenario an. Alle möglichen Menschen sprechen auch in Mikrofone, aber niemand sagt den einen Satz, das alles tut uns fürchterlich leid. Mhm. Wir werden rückhaltlose Aufklärung und all diese Sachen, das kommt ja alles. Also jetzt von diesem sehr drastischen Beispiel ausgehend, Sprechwelt des Journalismus, Unternehmensjournalist, man ist gut beraten, wenn man sich sozusagen über dieses Krisenszenario im Fall der Fälle schon vorbereitet hat und wenn dann der Bundesligaspieler kommt, um mit mir etwas zu spielen, mit seinem Mikrofon, dass ich dann wirklich genau weiß, jetzt kommt es drauf an. Und und der kann dann noch so oft stippen hier unter der Nase, ich sage dann auch nichts mehr. Das kann der dann nämlich auch nicht verwenden. Also das sind ja so ein bisschen auch die Spielregeln, wo es dann darum geht. Aber am Ende wird es dahinter immer darum gehen, Christoph Wachsmann hatte das abgegriffene Wort genannt, abgegriffen auch eben genannt, authentisch. Ja? Wir wollen immerhin noch irgendwie glaubwürdig bleiben. Und trotzdem miteinander so umgehen. Also das ist, manchmal prallen dann wirklich die Welten aufeinander. Das fiel mir jetzt eben bei diesem Beispiel so ein, dass einem wirklich der Hut wegfliegt, wenn man am Ende sieht, was bei rauskommt. Also das ist nicht mal alles eben so zwischendurch so zusammengefummelt, sondern dann muss es auch wirklich passen auf den Punkt.
Jetzt die Zielgruppe ist ja auch ein Faktor, der die Gestaltung beeinflusst. Und da habe ich den Eindruck, dass es bei so dem unterhaltenden Teil, zum Beispiel von Rundfunk, Fernsehen, gar nicht um auf den Punkt sprechen geht, sondern vielmehr Plappermaul, taschenartig, eher Stimmung zu machen. Also weniger auf den Punkt, als vielmehr sich in eine Atmosphäre reden durch Gestaltung, viel Information und Plappern. Sehen Sie das auch so? Vielleicht aus jetzt Rundfunk und Fernsehen?
Naja, also das Plappern impliziert ja schon, dass eigentlich wenig Information vorhanden ist, um die dann möglichst viel geschrieben gemacht werden soll. Ich glaube, das hängt ganz stark davon ab, welche Art von Format man sich in den Programmen anschaut. Da würde ich auch mittlerweile weniger zwischen dem trennen, ich weiß nicht, wie du es siehst, zwischen dem, was im Öffentlich-Rechtlichen und im Privaten passiert, denn das tut sich nicht mehr viel heutzutage. Ich glaube eher, dass es da durchaus klassische Trennungen noch gibt zwischen den eher informierenden und den eher unterhaltenden Sendungen. Und naja, wenn man sich unterhält, dann plappert man viel. Das kennt man ja aus seiner eigenen privaten Anschauung auch durchaus. Ich glaube, aber in dem gleichen Maße, wo das Plappern im Unterhaltungsfernsehen zunimmt, ist auch der Informationsgehalt in den informierenden Formaten einfach ein bisschen zugespitzter. Das führt sogar dazu, dass ich persönlich jetzt, ich weiß nicht, wie es Ihnen so geht, nicht in der Lage bin, dem Börsenbericht zu folgen. Denn der ist zu präzise für meinen Geschmack. Also da werden mir wirklich die 3, 4 Kennzahlen um die Ohren gepfeffert und dann muss ich was damit anfangen. Und das ist nichts, mit dem ich wirklich arbeiten kann, rein intellektuell in dem Moment. Vielleicht ist das einfach zu weit weg von mir.
Da würde ich auch noch gerne was zu sagen, ja. Unterstütze ich genau so. Also ich denke, die Grundherangehensweise jetzt für einen sprechenden Journalisten im Medium Radio ist auch ganz simpel. Bevor du das Mikrofon aufmachst, anmachst, bitte überleg dir, was du sagen willst. Mhm. Also da kommt nämlich genau dieses Plappern her, so dieses ziellose, ach, ich mach mal das Mikrofon an, ich bin ja jetzt derjenige, der im Radio ist, die anderen müssen in Anführungsstrichen zuhören und mir geht es gut, wie geht es denn euch? Ich habe eine schwarze Katze gesehen, Stichwort Katze, da war ich neulich im Tierheim, ach, Stichwort Heim, da gab es einen Fernsehbericht über Kinder in Rumänien, ich fahre mal in Urlaub, so. Das ist Plappern. Ja. Ja? Das heißt, ich muss also vorher, wenn ich den Begriff Plappern mal definieren mag oder mir Gedanken darüber mache, wissen, wo will ich überhaupt hin? Welchen Weg ich dann wähle, das zu erreichen, das mag vielleicht auch mal als Plappern rüberkommen. Ich nehme das Beispiel mit den Informationen. Es ist so im Radiojournalismus, in der Sprache eine grundsätzliche Sache, dass man versucht, von diesen reinen Fakten ein bisschen wegzukommen, hin in das Emotionale und in das Erzählerische. Eben, das war eine emotionale Äußerung. Es tut uns leid, dass die Schwebebahn abgestürzt ist. Der Börsenbericht ist eine Aneinanderreihung von Fakten. Können wir nicht mehr folgen. Mit Emotionen verknüpft kann ich folgen. Ich nenne das Beispiel des Märchens von Hänsel und Gretel. Das hat jeder von uns, der hier im Raum sitzt, hat das wahrscheinlich im Kopf und weiß, worum es geht. Tatsächlich gehört sich die Fakten, wir sitzen jetzt hier als Erwachsene in einer ja, netten Atmosphäre mit Papier, ja, aber meine Eltern haben mir das nie aufgeschrieben, haben gesagt, Geschwister, Eltern weg, Wald, Brotkrumen, Hexe. Ja? Ich habe mir das nie irgendwie in irgendeiner Methode näher gebracht. Ich habe es mit den Emotionen verknüpft. Das heißt, meine Eltern haben, ich habe jetzt keine Zahlen, aber die haben mir das wahrscheinlich 10-mal erzählt. Und das vor, also ich bin jetzt 38, bin noch ein junger Mensch, aber das vor 30 Jahren oder 35 Jahren. Ja. Ich habe mir das über diesen langen Zeitraum, also als ich Abitur gemacht habe, habe ich mir das nicht mehr durchgelesen, ich habe mir das behalten, weil es mit Emotionen verknüpft war, weil mir meine Eltern gesagt haben, der Wind ging, es war dunkel im Wald, die Zweige knackten und die Eltern haben Hänsel und Gretel weggeschickt. Das war die Information. Alles andere ist Emotion. Ja. Und das hilft mir, einen Zugang dazu zu finden. Und das ist letztendlich auch die große Frage als Journalist. Thema, was will ich, wo will ich hin? Ich mache das Mikrofon an, Hörer. Und wie erreiche ich da mein Ziel? Und da kann man durchaus sagen, wenn du so eine Geschichte erzählst, 40 Sekunden, weiß ich nicht, das ist Plappern, aber wenn es diesem Ziel folgt, bin ich damit dann einverstanden. Mhm. Nicht einverstanden mit diesem ziellosen Verknüpfen, wie ich es am Anfang gemacht habe.
Mhm. Ich bin gerade auch ins Plappern geraten und hatte mich von meinen Emotionen hinreißen lassen. Deswegen, ich wollte eigentlich noch auf eine Frage antworten, die Sie vorhin auch gestellt hatten, wie das ist mit dem Ergebnis, Gestaltungswillen und so, ob man dann mit dem Ergebnis zufrieden ist. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, wenn der Marc kann sich da hinten dann bedienen. Wir haben in diesem Jahr einen Imagefilm für die Sparkasse gemacht, also ein Medium, in dem wir uns ansonsten nicht ausdrücken, eben mit Bildern und Text, also als Film. Und da haben wir uns dann als Profi gewonnen für dieses Projekt, den Michael Jung, der jetzt eben heute Abend nicht mitkommen konnte, vom Fernsehen, vom WDR. Und da prallten genau eben auch Welten aufeinander, so in der Zusammenarbeit habe ich das dann erlebt. Also ich, der ich eben vom Print komme, von meinem Gestaltungswillen wäre das was ganz Episches geworden und vermutlich wäre das ein abendfüllender Film mit 90 Minuten geworden am Ende, wenn wir meinem Konzept gefolgt wären und all den Aspekten, die ich da eben auch drin gesehen habe, schon vor meinem inneren Auge. Und schon nach dem ersten Konzeptionsgespräch mit Michael Jung vom Fernsehen, hat er, das habe ich wirklich mir auch dann angemerkt, dass er gesagt hat, wir machen das wie in der guten Rhetorik. Wir bringen die guten Argumente, aber nicht alle. So, ne? Und am Ende, um es also vorwegzunehmen, sind jetzt dann 12 Minuten draus geworden. Er hatte gesagt, es wären nur 10 und 2 habe ich ihm noch abgerungen. Das hing aber dann auch mit hausinternen Geschichten zusammen, dass natürlich jeder irgendwie auch mal schon mit seinem Bereich drin sein will. Also wir haben schon mehr geschnitten als alles andere. Und das eben zu Ihrer Frage, ist man dann am Ende mit dem Ergebnis zufrieden? Und ich kann heute sagen, ja, ich bin zufrieden, weil ich tatsächlich aus dieser Welt des Sehens und Hörens und von den wirklichen Profis da auch ganz deutlich was gelernt habe, nämlich, dass man eben in dieser Bilderwelt anders arbeiten muss, als man es eben sozusagen vom epischen Printbereich her gerne tun würde.
Einige Male sind jetzt schon die elektronischen Medien ins Spiel gebracht worden. Es gibt ja im Augenblick, wenn ich richtig unterrichtet bin, eine Tendenz in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit Journalismus, die mit Amateurjournalismus zu tun hat, mit einer weitgehenden Vergesellschaftung der Produktionsmedien im Bereich Journalismus. Das heißt also, es gibt Leute, die können mit einer Videokamera eine eigene Reportage machen und die sogar selbst ins Internet stellen, ohne dass irgendjemand was dagegen haben könnte. Mhm. Fühlen Sie sich da bedroht oder nehmen Sie das nur jetzt en passant wahr, dass das so ist?
Also wir üben ja keinen geschützten Beruf aus.
Ja, das ist ja der Punkt. Das ist der Punkt. Also ich nehme das en passant wahr, ja, und denke mir, ja gut, da ist eine Plattform. Diese Plattform hat aber auch eine gewisse Qualität oder manchmal eine hohe, manchmal eine sehr geringe. Aber ich denke, um einen guten Film zu machen und einen schönen Beitrag, muss man ein bisschen Handwerk haben. Da reicht das nicht einfach aus mit einer Videokamera, wie ich das jetzt sehe bei YouTube. Wenn man Kinder hat, weiß man, da gibt es eine Plattform, da gibt es ein Internetforum und da kann man sich manchmal auch sehr lustige Sachen ansehen. Ja, finde ich ganz witzig, dass die Leute sich ausprobieren. Ich glaube, das hat es einfach auch immer schon in so einer Form gegeben. Aber bedroht? Nein, überhaupt nicht. Sie sollen toben.
Ja, aber was schon neu ist, ist die Tendenz sogar, die von Printmedien befördert wird, möglichst viele Amateurjournalisten zu produzieren, die dann mit ihrem Fotohandy an der nächsten Ecke stehen und sofort etwas aufnehmen.
Ja, ja, mit den Bildern fing es an, ne? Ja, ja. Und im Grunde genommen geht es im Textbereich ja weiter, weil man diese Praxis des Bloggens ja auch versucht zu übertragen in andere Medien. Ja. Das passiert im Printbereich, das passiert im Fernsehbereich übrigens auch. Ja. Ich weiß nicht, ob es bei Center TV hier in Düsseldorf so gemacht wird. Ich weiß, dass die es in Köln so machen, dass die also eine Reihe von Videojournalisten haben, Leute, die also eine Kamera vom Sender gesponsert bekommen, losmarschieren und dann auf eigene Faust ihre Fernsehbeiträge dort erstellen. Ja. Das Prinzip, was dort fehlt, weil es nicht angelegt ist im Grunde genommen in dem Ganzen, was da passiert. Und das ist ein ganz ureigenes journalistisches Prinzip, dass man verdichten muss. Denn darauf ist es nicht ausgelegt. Das ist im Grunde genommen so, wie wir als Touristen uns einer Pyramide oder so nähern würden. Ne? Wir schwenken mal ganz lustig jeden einzelnen Ziegelstein ab und glauben erst im kompletten Abschwenken dieser Pyramide auch das ganze Bild erfasst zu haben. Was natürlich das Gegenteil von dem ist, was ein Journalist machen würde in dem Moment. Und mal losgelöst davon, dass in diesen Bereichen wahrscheinlich viele Leute unterwegs sind, für die später dieser Beruf eine richtige Option sein könnte, erfüllt das, was dort passiert, aber nur in ganz bestimmten Grenzen das, was eigentlich journalistisches Arbeiten auszeichnet, glaube ich. Mhm. Und das wird auch der Rezipient merken. Man wird im ganzen Jahr dann relativ schnell überdrüssig, glaube ich.
Gibt es denn da eine Option, sowas, so ein Zwischenmedium einzuschalten, wie zum Beispiel den Bürgerfunk, ja, wo ja Profis dann Leute darin unterstützen, journalistisch tätig zu sein? Ist das denkbar, dass das auch auf längere Sicht so läuft?
Also der Bürgerfunk läuft, ja, ist momentan ja eine große Diskussion über Änderungen im Landesmediengesetz, aber der Bürgerfunk ist mir persönlich sympathisch und läuft, obwohl ich als Chefredakteur auch klar sagen muss, meinen wirtschaftlichen Interessen für das Haus, für das ich hier stehe, Radio KW, ich muss sehen auch, dass die Werbebuchungen stimmen und was weiß ich was alles, ja, da stört er natürlich irgendwie, weil einfach um 21 Uhr eine Fanfare kommt und dann kann jemand über irgendetwas berichten. Mir liegt es fern, da eine Zensur vorzunehmen. Ich habe natürlich ab und an Probleme mit Bürgerfunkern als Chefredakteur. Ich hatte neulich eine Gruppe, die bei mir Bürgerfunk machen darf. Die nennen sich Radio Mindfuck. Die haben also eine halbe Stunde lang satanische Lieder rauf und runter gespielt. Mhm. Ich habe natürlich mit denen die Diskussion gesucht. Das war auch nicht von Erfolg gekrönt. Ja, ich habe auch einen Kollegen im Bürgerfunk gehabt, der hat eine halbe Stunde über das wichtigste Medium gesprochen, das es gibt, das Radio. Da habe ich noch gedacht, toll.
Gut.
Und dann ist er aber umgeschwenkt und in dieser halben Stunde kam, glaube ich, 35 Mal der Name WDR. Ich habe an sich nichts gegen den WDR, um Himmels Willen. Also ich war ja selbst auch mal bei den Öffentlich-Rechtlichen, das ist mir schon alles klar. Aber als Vertreter des privaten Rundfunks muss ich ihn bitte nicht auf meine Antenne gelobt wissen. Mhm. Also das ist dann irgendwie doch ein Interessenskonflikt. Mhm. So. Und im Bürgerfunk selbst, das möchte ich aber noch sagen, ich sehe das Gesamtkonstrukt sehr positiv, weil die Motivation, das geht schon so in die Richtung hier, diese journalistische, ja, so nebenbei Mitnahme. Ja. Die Motivation der Bürgerfunker, die ich kennengelernt habe, ist die haben ein Interesse, was sie noch nicht näher formulieren können, ein Interesse am Radio machen und sie fühlen sich lokal verwurzelt. Die meisten sagen, ich will was machen aus meinem Ort. Ich habe tolle Bürgerfunker, die über Bücher, das ist ja auch so eine Todsünde im Radio über Bücher, also ne, da kann man auch lang drüber reden, aber die das ganz hervorragend machen. Und solche Menschen, die das, ich sag mal, mit einem Respekt machen, auch dem Medium, einer Verantwortung, wie auch immer, das anpacken, sehe ich freundlich entgegen. Ja. Da habe ich kein Problem mit.
Wir sprachen über die Qualität, das ist das eine. Wir sprachen über die Bedrohung. Bedrohung ist ja immer ein merkwürdiges Wort. Mhm. Aber in der Tat habe ich doch ein Problem damit, mhm. im längeren Nachdenken, nämlich ein Stückchen mit dem Respekt vor anderen Menschen, was bei diesen Internetforen manchmal nicht der Fall ist. Medienrechtlich gesehen darf ich, weil ich das Recht am eigenen Bild habe, nicht irgendjemanden in irgendeiner Form, der es nicht weiß und es genehmigt hat, zeigen. Und da ist für mich eher die Gefahr. Nicht die Gefahr, dass die blödsinnig vor irgendwelchen Sachen hin und her hüpfen oder sich bemühen, vielleicht sogar einen journalistischen Beitrag zu machen. Das nicht. Aber das ist meine große Angst. Diese Lächerlichkeit, die Menschen können sich meistens nicht wehren, die wissen das auch nicht. Das ist die Lächerlichkeit, die wir auch bei den Privaten haben, nämlich diesen Wegelagerer-Journalismus, ne? Das Lauern hinterm Gartenzaun, rausspringen, ne? Was sagen Sie dazu? Und ich habe Sie gesehen. Oder wenn man so Geiseldramen sieht, damals in YOLO, dass die sich noch dreimal das T-Shirt umziehen müssen und solche Geschichten. Das ist einfach, um das jetzt abschließend zu sagen, meine Angst. Weil da, finde ich, müsste man eigentlich auch diese ganzen ethischen Geschichten und die Wertschätzung den anderen Leuten gegenüber dann auch mitbringen.
Ja, was so ein bisschen daran anknüpft, vielleicht können wir da gleich auch noch ein bisschen weiter darüber diskutieren. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, wie Journalisten selbst ihre Sprache und ihre Sprecher einsetzen in dem Medium, für das sie jeweils tätig sind. Was natürlich in den elektronischen Medien keinen unerheblichen Teil ausmacht, ist das, was unsere Interviewpartner, unsere O-Tongeber, unser Gesprächspartner halt für uns leistet. Und vielleicht ist das auch interessant, das mal ein bisschen aus der Nähe zu betrachten. Denn dann stellt man fest, dass häufig die wirklich subjektive Äußerung, das wirklich Emotionale, das wirklich das Element, was eine Geschichte voranbringt, gar nicht so sehr in dem steckt, was ein Journalist zu einer Geschichte beiträgt mit seinem Wort, sondern in dem, was sein O-Tongeber ihm sagt. Und dass das eigentlich das, was die Sprechwelten im Journalismus und dann speziell in den elektronischen Medien sehr stark beeinflusst, in vielen Fällen weniger der Journalist und der Sprecher, der Autor eines Beitrags ist, sondern vielmehr die Gesprächsperson, die er sich vors Mikro geholt hat. Dass die also eine sehr viel stärkere Relevanz haben kann zumindest.
Und dennoch kann er jede Menge zusammenschneiden vom O-Ton und sich das raus...
Der Umgang mit O-Tönen ist nochmal so eine andere Sache, das ist stimmvoll.
Ja, Jaskowski, Sie hatten gefragt, so unter dem Eindruck von Blogging und von der Öffnung der journalistischen Arbeitswelt sozusagen ins Fallfreie, welchen Einfluss das hat. Ich habe dazu zwei Gedanken. Zum einen ist es schon wahrnehmbar, dass also an allen zentralen Stellen des Journalismus der Qualitätsjournalismus ja beschrien wird. Also ich weiß, die letzten 4 Jahre beim Kommunikationskongress in Berlin waren alle hochrangigen Chefredakteure der deutschen Tageszeitungen da und die sprachen immer vom Qualitätsjournalismus, also selbst auch aus dem deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich. Sprachen wirklich davon, dass es niemals so weit kommen wird, dass also das Handwerk nicht mehr gefragt sein wird. Also wirklich Leute, die professionell mit Informationen umgehen, sie einbetten, sie verständlich machen und den Menschen, und darum muss es ja am Ende gehen, wie Per Steinbrück jetzt sagte beim Kommunikationskongress, wir haben einen Laden mit 80 Millionen Menschen, der fliegt uns irgendwann auseinander, wenn wir nicht irgendwo uns über die Kommunikation Orientierung schaffen. So, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, glaube ich, aber gibt es eine gewisse Gefahr, doch, weil das ist so ein bisschen wie in der Gastronomie, der Geschmack und auch das Gefühl dafür, was Qualität ist, verflacht. Sodass wir, also zwischen diesen beiden starken Polen wird sich das irgendwo einpendeln. Konkretes Beispiel, ich selber kenne einige junge Ehepaare, die auch Kinder haben, die sich keine Tageszeitung mehr leisten. Weil sie sagen, ich habe ja die kostenlose Wochenzeitung, das reicht mir. Wo ich also wirklich mir einen Mund fusselig rede, dass ich sage, das reicht nicht. Wie wollt ihr denn euren Kindern, wie wollt ihr denn in eurer Familie, in eurem Umfeld wirklich adäquat diskutieren über Phänomene der Zeitgeschichte, Politik, Gesellschaft etc., wenn ihr euch nicht professioneller Hilfe versichert. Also ich glaube, dass zwischen diesen beiden Polen wir noch sehr viel diskutieren werden in dem bei der Frage danach, was tut sich dadurch das Blogging und bei der Frage nach Qualität einerseits und bei dem, was ist wirklich Qualität und was bin ich dafür bereit, auch auszugeben. Mhm. Das kostet ja auch alles Geld.
Also mir ist wichtig, dass man als Journalist oder ich als Journalist, wie auch immer, sich auch mal Auszeiten nimmt in diesem Arbeitsprozess. Und jetzt um den Begriff Sprechwelt, Welt assoziiere ich mit groß, nicht klein. Und auch, auch einmal außerhalb dieses Berufsfeldes bewegt. Das mag ein bisschen flach klingen oder zu philosophisch, aber ich habe Journalisten erlebt, Redakteure, Moderatoren, die, ich überspitze das ein bisschen, aber es, also ich habe da Fälle im Kopf, da lief das so, die von ihrer schönen Single-Wohnung, nichts gegen Singles, um Gottes Willen, aber in den Aufzug gestiegen sind, in die Tiefgarage, ins Auto, in die Tiefgarage des Senders, dort in den Aufzug wieder hoch, an den Redaktionstisch, an das Mikrofon und schneidig gesagt haben, am Mikrofon ist und hallo und ich erkläre euch mal die Welt. Dann haben die vielleicht gemerkt, dass sich draußen in der Welt was tut, weil die sich abends noch, um alle Klischees zu bedienen, beim Pizzaservice eine Pizza bestellt haben. Ganz früher war die Pizzaservice-Fahrer waren Italiener, irgendwann wurden es Albaner, jetzt sind es Russen und oder Inder. Ja, also das heißt, die merken also dann, da tut sich was draußen. Wieso liefert denn die Pizza auf einmal ein Inder? Also das war so. Ich will damit sagen, also mir ist auch wichtig, sage ich auch den Mitarbeitern in meiner Redaktion, nehmt euch die Auszeit, lasst euch auf das Leben ein, nur dann bist du auch in der Lage, eine Sprechwelt auch zu erleben, zu füllen und andere, sage ich mal, Verknüpfungsmomente, Momente der Konnektivierung, wie auch immer, zu erleben. Und das bereichert dann auch dich und deine Kompetenz als Journalist. Und nicht eben Scheuklappe und jetzt Herzinfarkt mit, weiß ich nicht, ist bei Journalisten auch weit verbreitet. Bin mir sicher, das hatte auch seinen Grund. Mhm.
Ich glaube auch, dass das Klischees das einzige wirksame Mittel ist, was uns hilft, auch fremde Realitäten in unsere Realitäten mit einzusortieren. Also wenn ich mit jüngeren Kollegen, die zu uns in die Redaktion kommen, darüber spreche, wie die bei einer Themenfindung fokussieren sollen, wie die den Zugang finden können zu einer bestimmten Geschichte, die jetzt zu erzählen ist, in unserem Medium. Dann wähle ich immer das Beispiel von einer Geburtstagstorte. Ich sage denen immer, so eine Geburtstagstorte ist was sehr Mächtiges. Die hat mindestens 3 Lagen Sahne und dazwischen dieses Biskuitzeug und dann oben ist eine Schokolade drauf. Ganz widerlich. Und ich würde ja niemals den Fehler begehen, diese komplette Torte aufzufuttern, nur um zu wissen, wie mir ein Stück schmecken würde. Sondern ich würde mir sehr gezielt ein kleines Stück herauspicken und könnte anschließend eine Aussage darüber treffen, wie diese gesamte Torte schmeckt. Und im Grunde genommen funktioniert das bei Klischees ja nicht anders, weil die nämlich einen Auszug einer bestimmten Realität darstellen. Das muss auch nicht unbedingt negativ sein, glaube ich, weil uns das Benutzen von Klischees, von bestimmten Bildern, die wir alle gelernt haben, von Kindesbeinen an, helfen kann, im nächsten Moment eine neue Facette einer Geschichte zu entdecken. Ich denke mal, dass alle Medien eigentlich auch so arbeiten. Und wenn man weiß, wie so eine Sache wie die Headline in der Tageszeitung entstanden ist, was ja eine ganz profane Geschichte ist, denn da waren diese kleinen Jungs, die irgendwann im Ende des 19. Jahrhunderts auf der Straße ihre Blätter verkaufen mussten, die waren gezwungen, diese sehr komplexen Geschichten, die dort abgedruckt waren, in einer sehr präzisen Art und Weise zusammenzufassen, um das unter das Volk zu bringen, worum es in der Zeitung geht.
Und ein bisschen hatte ich auch den Eindruck, das Klischee vom kaffeetrinkenden, rauchenden Chefredakteur, der überarbeitet, sich noch lange wach halten muss. So,
ist das abgelöst.
Steckt ja auch ein bisschen mit drin.
Ist abgelöst. Ja. Chefredakteure schreiben jetzt Bücher.
Ja. Ah, das ist das.
Nein, mittlerweile lassen die sogar Bücher schreiben.
Ah. Okay. Ich möchte Frau Neumann und Herrn Wachsmann ansprechen. Sie hatten vorhin geschildert, man sollte so Menschen nicht fragen, wie enttäuscht sind Sie jetzt? Habe ich es so verstanden? Und Sportbefragung, wo sich dieser Kodex herausgebildet hat. Wie enttäuscht sind Sie nach dem verlorenen Fußballspiel, wenn Spieler gefragt werden? Frau Neumann, da hat mich irritiert Ihre Bemerkung, das ist verboten, aus solcher empathischen Fragestellung, das ist verboten. Herr Wachsmann, Sie hatten wiederum geschildert, dass Sie über diese Gefühle, ne, über diese Empathie versuchen, so den Hörer in den Bann zu ziehen. Da scheint mir jetzt ein Widerspruch zu sein. Also bei Ihnen höre ich das Verbot raus, was ich für mich verstanden habe. Von Ihnen höre ich genau raus, es macht doch gerade Sinn, dieses Empathische heraus als Methode zu begreifen, um halt die Botschaft rüberzubringen.
Das korrespondiert sehr wohl gut miteinander. Ich bin durchaus der gleichen Meinung, dass man, denke ich mal, die Emotionalität oder dieses, was ist an dieser Geschichte besonders? Darum geht es ja. Was ist kurios? Was ist anders? Um welchen Menschen geht es da? Ich finde das ganz wichtig, was er gesagt hat, und das rauszuarbeiten. Was für mich nur verboten ist, ist für mich eine platte Frage am Anfang, die den Schein hat, eine Emotion herauszukitzeln aus einem Menschen, wo es nicht ernst gemeint ist. Zum Beispiel, ja, also wo dieses Beispiel dieser Brasilianerin, die schwanger war und das Auto brannte, und dann nachzuschieben, wie sie sich gefühlt hat, war für mich keine ernst gemeinte Frage, sondern ich fand diese Frage verletzend. Man hätte auch sagen können, ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie trotzdem gekommen sind, denn wir haben das vernommen, was Ihnen passiert ist. Also da jetzt bitte, dass das Missverständnis aufgeklärt ist, sondern für mich sind solche nicht ernst gemeinten emotionalen Fragen, die den Schein haben, dass ich mich interessiere, die sind verboten.
Für mich eine Verständnisfrage. Eingangs war ein Satz, der hat sich bei mir so eingebrannt: Konvergenz der Medien geschieht nicht über Inhalte, sondern über Gestaltungswillen. Habe ich das jetzt richtig zitiert? So, da hätte ich gerne was für gehört. Also das ist ja wirklich eine Woche, das war für mich sehr wuchtig. Und Sie haben häufig, und das Podium, die übrigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, hat auch häufig genickt, jawohl, Gestaltungswille. Was verstehen Sie unter Gestaltungswille? Ist das politischer, gesellschaftlicher Anspruch oder ist der Gestaltungswille gemeint, ein gutes Format zu machen, journalistisch sauber zu arbeiten? Also vielleicht nimmt das dann die Wucht, wenn ich den Gestaltungswillen von Ihnen noch erklärt bekommen habe, was Sie damit meinen. Mhm. Aber Sie hatten, glaube ich, diesen Satz geprägt, also da hätte ich gerne noch eine zweite Ausführung zu.
Ja, ich versuch's mal. Also wo diese Aussage eigentlich herkommt, glaube ich, ist die Tatsache, dass ich davon ausgehe, dass jeder, der im Medienbereich unterwegs ist, das Ganze unter einer bestimmten Kautele macht, nämlich dass er ein gewisses Sendungsbewusstsein hat. Also niemand, der sich in den Medienbereich gibt und journalistisch tätig ist, macht das Ganze, weil er dazu auf irgendeine Art und Weise genötigt wird, sondern ganz einfach deswegen, weil er glaubt, einen Beruf auszuüben, der es ihm ermöglicht, zu informieren, zu unterhalten, gesellschaftliche Prozesse auf irgendeine Art und Weise katalysatorisch mit zu beeinflussen. Das ist auch die Rolle, die die Presse gemeinhin eigentlich so ausübt. Nun ist es ja so, dass die Inhalte, egal in welches Medium man schaut, sich ähneln. Ne, es sind die gleichen Sachverhalte, es sind die gleichen Ereignisse, es sind die gleichen Dinge, die passieren. In der Regel passieren die sogar immer wieder saisonal wiederkehrend. Ne, es wird gewählt, dann ist ein Rosenmontag, da wird auch darüber berichtet und solche Dinge. Der einzige Unterschied, und das merken wir ja in dieser Zeit besonders extrem, ist, dass wie Informationen aufbereitet werden und über welche Kanäle sie den Rezipienten erreichen, genau das ändert sich gerade sehr stark. Tageszeitungen haben in den letzten 10 Jahren vielleicht die Hälfte ihrer Auflagen verloren. Das Internet dafür ist umso stärker geworden. Man ist mittlerweile geradezu genötigt als Verleger, Informationen multimedial aufzubereiten, dass zu einem Text dann anschließend auch ein kleiner Videoclip auf einer Internetseite bereitgestellt wird, dass die öffentlich-rechtlichen Sender zu dem Programm, was die eigentlich über Rundfunk und Fernsehen verbreiten, auch ein gewaltiges Online-Portal zur Verfügung stellen. Der WDR mittlerweile mit einer eigenen Mediathek, wo alles abrufbar wird. Die Anzahl der Informationen hat nicht zugenommen in dem Moment. Es gibt immer noch genau das Gleiche, über das berichtet wird. Es ist immer noch die gleiche Personal und die gleiche Staffage und alles passiert eigentlich genauso wie vor 10 Jahren. Aber die Art und Weise, wie Informationen verbreitet werden, da findet eigentlich der wirkliche Umbruch statt zurzeit. Das ändert auch so ein bisschen das Berufsbild des Journalisten und es ändert vor allen Dingen, glaube ich, die Art und Weise, wie Verlage und Rundfunkanstalten auf ihre jeweiligen Medien schauen und wo sie also eine Gewichtung sehen. Welche Inhalte transportiere ich über welchen Kanal am besten? Und dann wird es auch dazu führen, dass bestimmte Sachen, die im sublokalen Bereich passieren, früher eigentlich nie beachtet worden sind, auf einmal einen Platz bekommen in dieser Medienlandschaft. Andere Dinge, die ziemlich weit entfernt sind, vielleicht über andere Kanäle zu den Rezipienten gelangen. Das wird also stärker ineinander greifen. Und auf, ganz pragmatisch gesprochen führt es bei Journalisten dazu, dass das Berufsbild sich ändert. Ne? Also jemand, der heutzutage bei, sagen wir mal, der Paz-Mediengruppe beschäftigt ist, der früher einen sehr bequemen Job vielleicht als Redakteur in einer Lokalredaktion in Herten hatte, wird in Zukunft auch genötigt sein, wenn man so will, geradezu von Verlagsseite aus, diese Informationen multimedial aufzubereiten. Das ist gut für den Benutzer übrigens, weil man, auf der einen Seite ist es gut für den Verlag, weil das die einzige Chance ist, wie Verlage, die bislang vielleicht streng auf Print gesetzt haben, in Zukunft auch noch ihre Marktposition behaupten können. Auf der anderen Seite ist es aber auch gut für den Leser, den Rezipienten, den User im Internet, weil er größere Möglichkeiten hat, sich die Informationen auf andere Wege zu beschaffen. Und wenn man über Konvergenz spricht, dann ist es eigentlich auch so ein bisschen Augenwischerei, glaube ich, denn im Grunde genommen passiert hier nichts anderes, als dass alles in einen Topf geworfen wird. Ja. Und häufig wird ja das Internet als Heilmittel gesehen, was aber nichts daran ändert, dass Fernsehen nach wie vor auf der Couch zu Hause stattfindet und die Zeitung nach wie vor in der S-Bahn gelesen wird morgens.
Es Es gab noch eine Ergänzung von Herrn Zimmer zu wahrscheinlich Gestaltungswillen, nehme ich an.
Gestaltungswillen. Ich mache es mal an einem anderen Beispiel fest. Ich komme nun aus einer Welt, wo die Menschen üblicherweise mit Zahlen umgehen und ich als Journalist fühle mich in der Verantwortung, hier nun zu dolmetschen. In meinem Büro hängt auch so ein Spruchbanner, am Anfang war das Wort, nicht die Zahl. Jetzt haben wir alle in den vergangenen Wochen die Nervosität unter den Menschen erlebt, der Jackpot war nicht geknackt. Ich glaube, annähernd 40 Millionen Euro waren da zu gewinnen. Gleichzeitig lesen wir in einer kleinen Meldung heute in den Tageszeitungen, dass die Bundesbürger bis zum Jahresende 400 Millionen Euro verschenken, und zwar im Bereich der Riester-Rente. Riester-Rente ist ein hochkomplexes Thema, und da schließe ich nochmal an Herr Steinbrück, den ich vorhin schon mal zitiert habe, der gesagt hat, wir brauchen Qualitätsjournalismus, damit wir die komplexen Sachverhalte in unserer Gesellschaft noch verstehen. Und da brauchen wir auch Spezialisten, und da brauchen wir Leute, die mit dem Gestaltungswillen dahinter sitzen und sich Gedanken machen, wie kriege ich es denn jetzt, und sehen Sie es mir nach, wenn ich die Oma am Frühstückstisch jetzt nochmal bringe, wie bringe ich die Oma am Frühstückstisch dazu zu begreifen, dass Riester für sie zu spät ist, aber für ihre Neffen oder Enkel gerade richtig kommt. Und wie bringe ich sie dazu, die 400 Millionen Euro eben nicht zu verschenken. Und da fühle ich mich als Journalist in einem Wirtschaftsunternehmen gefragt, wie kriege ich das jetzt rüber, also diese Botschaft. Und wir haben das gemacht, wir haben dann gesagt, ja, wenn wir über die Riester, also übrigens ein Riesenhype, also Focus hat letztens damit einen Titel gemacht, Riester-Rente in 4 Schritten, also das ist irgendwie das ist dann das Besondere, dass ich ein komplexes Thema in 4 kurzen Schritten erzähle und die Leute darüber den Titel kaufen. Ich habe gesagt, wir machen das anders, wir laden Walter Riester ein, weil wer soll es denn besser erklären als Walter Riester? Und wir laden den bekanntesten Ruhrpott-Rentner ein, Herbert Knebel. Und wir machen mit den beiden zusammen eine Veranstaltung, haben wir gemacht. Und dann machen wir aus dieser Veranstaltung eine Kundenzeitung, die nicht irgendwie wie eine Kundenzeitung daherkommt, die man gleich wieder weglegt, sondern die aussieht wie die Bildzeitung. Wir haben die natürlich nicht Bildzeitung genannt, sondern gut, das ist so die Werbelinie der Sparkasse oder die Kommunikationslinie der Sparkasse bundesweit. Und da haben wir 100.000 Stück von gemacht und die ist auch sehr gut angekommen. Das heißt, journalistischer Gestaltungswille in einem solchen Unternehmen in der Welt der Zahl bildet sich jetzt aus meiner Sicht darin ab, dass ich ein hochkomplexes Thema, ja, wir haben dann so ein Foto von Walter Riester, wie er wirklich auf der Bühne sehr anschaulich berichtet hat, was es jetzt ist und was es für die Menschen bedeutet, heute im demografischen Wandel darüber nachzudenken, dass ich nochmal was für meine private Altersvorsorge tun muss. Ne? Und dann steht er so mit seinen Händen da und sagt, da haben wir dann ein Zitat runtergesetzt, schade, ich mitbringen sollen, haben wir noch ein paar von. Die Menschen machen sich mehr Gedanken über ihre Einbauküche als über den letzten großen Lebensabschnitt. Ja? Die Menschen werden immer älter. Also die gehen vielleicht mit 65, vielleicht 67 in Ruhestand, werden aber 98. Ein Kind, das heute geboren wird, hat eine Lebenserwartung von 102 Jahren. Ja, wovon wollen die leben? Von der Hand in den Mund? Also muss ich mir das klar machen. 400 Millionen Euro verschenken die Bundesbürger dieses Jahr. Und mein Gestaltungswille ist es für unser Geschäftsgebiet, das immerhin wir haben 150.000 Kunden, die sollen das zumindest verstehen und unsere Kunden sollen das Geld nicht verschenken. Da habe ich den Anspruch an mich, dies nun handwerklich, journalistisch umzusetzen.
Ich denke, Sie wollen einfach mal nachfragen. Ne?
Ja, also Ihr Gestaltungswille, der Interesse gleich, das verstehe ich. Das ist mir klar. Sie bekommen ja den Lohn von dem Unternehmen, haben entsprechend da, also den Gestaltungswillen, bestimmte Produkte.
Dann bin ich falsch verstanden worden.
Schon gesellschaftlicher.
Es geht mir schon, aber wir sind Sparkassen, wir sind öffentlich-rechtlich, also wir haben einen gesetzlichen Auftrag, wir sind am Gemeinwohl orientiert. Nein, ich meine das ganz ernst. Ja? Natürlich sind wir ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen Geld verdienen, sonst können wir natürlich diese Leistung, zu der uns der Gesetzgeber verpflichtet, nicht erfüllen oder die Aufgaben nicht erfüllen. Das ist klar. Aber ich wäre missverstanden worden. Ich sitze hier als Journalist und nicht als Marketingmann. Ich sitze hier, weil ich sage, ich kann das Handwerk, das ich gelernt habe, wirklich an der Stelle zum Wohle, nehmen wir die Oma nochmal, und ihrer Familie einsetzen, weil sie eventuell über meine Zugangsform in das komplexe Thema begreift, worum es geht, und dann sagt, Jung, 50 Euro tue ich monatlich mit dazu, Riester-Rente ist was Gutes für dich.
Wenn ich hier trotzdem noch mal gewusst, wie sieht der Gestaltungswille bei den anderen aus? Also, Herr Zimmer, Ihre Motive ehren, aber so ein gewisses Geschmäckle bleibt bei mir, ne?
Ja, das scheint mir ein deutsches Spezifikum zu sein. Immer wenn es um Geld geht, wird vielleicht ein Geschmäckle.
Auch politisch, das auch weiter ausdehnen. Aber was ist der Gestaltungswille für die anderen?
Ja, also Gestaltungswille, da würde ich jetzt eigentlich auch nochmal den Ihr Zimmer unterstützen wollen. Wenn wir bei der Oma beim Frühstückstisch bleiben, so ist es meine Aufgabe, stellvertretend an bestimmten Stellen für diese Oma nachzufragen. Stellvertretend dann dieses Politikum oder diese Kleinigkeit in einen Kontext zu stellen und den Menschen zu erklären. Das ist mein Gestaltungswille. Es gibt ja oftmals sehr komplexe und schwierige Zusammenhänge. Wie kriege ich da eine Geschichte raus? Wo kann ich was erfragen? Und wie kann ich es für das Publikum, das es sieht, so reduzieren, dass das Publikum das versteht? Jetzt wäre die nächste Frage die Frage nach der Objektivität. Ne? Das ist immer so. Aber ich glaube, in der größten Anerkennung, dass man selber subjektiv ist, ist man dann auch wieder objektiv. Wenn man versucht, sich nicht gemein zu machen mit Organisationen oder anderen Sachen.
Zum Gestaltungswillen. Ja, also ich sage mal so, ich habe ja als Chefredakteur eines privaten Radiosenders, Sie kennen dieses Wort, was auch in den Köpfen der Redakteure, Moderatoren rumschwirrt, immer so diesen Anspruch, die Zielgruppe zu treffen. Jetzt kann man ja auch schon herrlich drüber philosophieren, wer ist denn bitte die Zielgruppe? Ich hatte am vergangenen Donnerstag hatte ich unsere Marktforschung im Haus, also der Sender Radio KW, die Betriebsgesellschaft, die das Geld geben, das ist die zitierte Watz Mediengruppe, war da, die Marktforscher, und haben uns sinngemäß gesagt, auch da mache ich es mal einfach, aber eure Zielgruppe ist die katholische Hausfrau, 32 Jahre mit 1,6 Kindern. Nun weiß ich ja, dass es in der Praxis keine 1,6 Kinder gibt und das auch gar nicht mein Anspruch sein kann, die genau zu treffen. Gestaltungswille möchte ich dann mal für mich so definieren, dass ich ganz simpel da herangehe und sage, einmal das journalistische Handwerk musst du bitte beherrschen. Also das ist wirklich mein Anspruch an die Leute, die, sage ich mal, in dem Einflussbereich, den ich da gestalten kann, dass sie das machen, nämlich journalistisches Handwerk lernen, nachfragen. Wir arbeiten in einem kommunikativen Beruf. Die wenigsten, muss ich immer noch feststellen, reden da miteinander, auch die Redakteure. Die nehmen sich nicht die Zeit, da zitiere ich dich mal, du hattest zu Ihnen gesagt, in so einem Ganggespräch, nehmen sich mal die Zeit, sich neben sich zu stellen und sich mal zu hinterfragen, warum überhaupt, was ist das, wieso, weshalb, warum. Das heißt, um einen auch Philosophen zu zitieren, ich muss auch erstmal bei der Erstellung eines Beitrages, bei den Überlegungen, welche Wortwahl treffe ich, was ist denn der viel zitierte rote Faden und so weiter, auch erstmal Respekt vor der Andersheit des anderen haben. Das heißt, hingehen mit diesen Sachen, die ich gerade genannt habe, im Paket. Und wenn ich in eine Interviewsituation komme, nicht schon abzuurteilen und zu sagen, der 14-Jährige, der da steht, der kann eh bestimmt nicht gerade ausreden. Das ist jemand, der da überhaupt keine Kompetenzen hat und den will ich gerade gar nicht und wie auch immer. Also ich selbst bin Vater von 5 Kindern. Ja, ich weiß, da hat jedes Alter irgendwas zu erzählen. Ja. Und dieser Respekt vor der Andersheit des anderen, diese Geschichte aufzunehmen und über die Informationen, die ich bekomme, dann meinen Weg zu gehen und den aber auch sauber auszugestalten, ja, das ist für mich etwas, das sehr, sehr wichtig ist. Und da ist das Handwerk das Professionelle. Da gibt es natürlich auch Probleme im Radioalltag, da kann ich auch kurz von erzählen. Es gibt Berater in meiner Branche, die durch die Lande fahren und eben Radiosender beraten, so kommst du zu mehr Quote und mehr Hörer. Momentan so ein Trend ist, wörtlich genannt, der sogenannte 40-Sekünder. Das heißt, da gibt es also Leute, die so allen, da sind wir wieder bei den Klischees entsprechen, hallo, ich weiß, wie das Radio machen geht und ich sage dir, du musst ein Thema in 40 Sekunden abgehandelt haben, wenn du es nicht tust, schalten die Hörer ab. Ich wehre mich da immer ganz arg dagegen, das ist auch so in meiner Generation dann irgendwie uncool, sich dagegen zu wehren, weil je kürzer, je besser und schneller konsumieren und so weiter. Aber ich sage einfach, die Geschichte muss aus sich heraus leben. Die Basis, warum ich das Mikrofon anmache, warum ich dem Hörer sage, ich biete dir ein Thema an, diese Basis muss die Geschichte geben und nicht die Zeit, ob ich nach 40 Sekunden fertig bin oder einer Minute 30. Und wenn das ein super tolles Interview ist, dann lasse ich das noch länger laufen. Ja? Und das ist für mich Gestaltungsfälle, überhaupt erstmal die Erkenntnis zu haben, wie gehe ich ran.
Ich denke, wenn ich an die Ausbildung der Vivaisten denke, also Viva war ja lange Zeit in Köln und die Grimme-Akademie hatte dann auch versucht, dann ein bisschen zu unterstützen. Das waren alles sogenannte VJs, wie man sie nennt. Und die haben wirklich versucht, sich das Handwerk mühselig zu erarbeiten und für sie war es eine Chance. Also muss ich sagen, weil sie das Arbeiten gelernt haben in einem großen Unternehmen, weil sie wirklich gearbeitet haben, bis der Arzt kam, bis zum Umfallen. Und von daher war das schon auch eine Chance einzusteigen. Weil beim Journalismus ist nicht nur das Handwerk, wir reden die ganze Zeit vom Handwerk, sondern auch das Engagement. Auch der Mensch, der dahinter steht und wie ich was angehe. Nicht jeder gute Journalist mit dem besten Handwerk kriegt den Interviewtermin bei Herrn so und so oder Frau so und so, sondern manchmal ist es genau dann auch der Ton, den ich treffe oder die Herangehensweise, wie ich das gestalte, jemanden zu bekommen für meine Sendung. Also ich denke, es ist auch immer eine Chance. Ich weiß nur, dass junge Leute dazu neigen, sich dann auch sehr ausnutzen zu lassen. Ich habe das auch gemacht. Und sage ich ehrlich, ne? Man hat für wenig Geld irgendwo gearbeitet und fand das irgendwie total klasse. Und dann hat man Glück gehabt und ist aufgestiegen. Aber es bleiben auch viele auf der Strecke dabei, das muss ich auch sagen. Und es ist für die Stundenzahl und für das, was man leisten muss und aushalten muss an Druck, ein Beruf, der ist absolut unterbezahlt.
Ja, bitte erlauben. Darf ich noch eine kurze Frage da spielen? Ich hatte mir vorhin nämlich noch ein Stichwort gemacht, ich weiß gar nicht mehr aufgrund welcher Aussage, aber das passt jetzt nochmal. Der Beruf des Pressesprechers beispielsweise, mit dem Geschmäckle der, ne? Der hat sich, und das ist eine aktuelle Studie von Professor Bentele aus Leipzig, also einer der angesehenen Kommunikationswissenschaftler in Deutschland, in Medienkommunikation in dem Bereich. Es gibt keinen Berufsstand in Deutschland, der sich so stark entwickelt hat. Das scheint ein Phänomen zu sein. Also es gibt ganz offensichtlich in der komplexer werdenden, auch wirtschaftlichen Welt, aber auch also Non-Profit-Unternehmen oder so, also der Beruf des Pressesprechers hat sich in Deutschland sehr stark entwickelt. Das heißt, um es mal wirklich vom Begriff her nochmal zu nehmen, es gibt immer mehr Institutionen, Unternehmen, Firmen, Veranstaltungen, die sich verbalisieren wollen, die also sprechen wollen, die mit der Öffentlichkeit sprechen wollen. Und da braucht es dann tatsächlich Dolmetscher, die das tun. Und Sie hatten das Stichwort genannt, Handwerk. Und meine These ist, dass es nur funktionieren kann auf der Grundlage des Handwerks. Dieser Kommunikationskongress in Berlin, wo sich also alljährlich, inzwischen sind es glaube ich 1.700, 1.800 Leute, die jedes Jahr hinkommen, alles Pressesprecher von deutschen Unternehmen, kleinen und großen, da überfällt mich manchmal so ein bisschen die Sorge, dass das Journalistische da tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund tritt und doch ein bisschen mehr Schaumschlägerei mit Geschmäckle vermischt und so dabei ist. Also da muss man wirklich, gerade als Berufsverband, der sehr jung ist, muss man sehr aufpassen, dass man in dieser Sprechwelt jetzt auch für Standards sorgt. Was übrigens jetzt auch gerade ein aktueller Beschluss ist, dass man sagt, die Jugend oder die Studenten sollen die Möglichkeit bekommen, hier auch an Standards sich zu orientieren.
Ja, hatten wir noch Fragen?
Ja, ich glaube, eine Frage. Frage
haben
wir.
Ja,
ja. Wo unser Thema ja eigentlich Sprechwelten sind, ist doch auch jetzt in der Diskussion häufiger von Ihnen auch so ein bisschen durchgeklungen, was Sie möglicherweise bei dem Beruf motiviert. Es war von Kautilien die Rede, dass man nicht gezwungen ist, Journalist zu werden, dass Journalismus eine gewisse gesellschaftliche Funktion hat. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mal mehrere Journalisten von mir zu haben, eine Frage zu stellen, die sich mir stellt, seitdem ich dieses Zitat das erste Mal gehört habe, von Hans-Joachim Friedrichs.
Du sollst dich nicht gemein machen, wahrscheinlich.
Genau. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich es auf jede Wörtchen genau zitiere. Ein guter Journalist zeichnet sich dadurch aus, dass er sich mit keiner Sache gemein macht, auch nicht
mit der guten. Genau.
Das hat mich immer zum Grübeln gebracht. Ich dachte,
mich
das
auch.
Ist da ein tieferer Sinn, den du doch nicht verstanden hast. Aber so einfach verstehen tue ich das nicht. Was will er uns denn damit sagen? So, ich möchte die Gelegenheit nutzen, wenn das geht, in der Kürze von dieser Zeit, wenn jeder von Ihnen aus seiner persönlichen Rolle sich zu diesem Satz äußern könnte.
Das ist halt eine wunderbare Schlussrunde, weil wir dann hier in diesem Raum den zeitlichen Rahmen einhalten müssen.
Ich weiß nicht, der Mann war beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. ich würde es mal für mich so sagen, wenn ich von mir behaupten würde, dass in dem, was ich in meinem Job tue, nicht ganz klar an bestimmten Stellen meine subjektive Sicht der Dinge durchklingt, dann würde ich lügen. Und ich glaube auch, dass wir speziell als lokales oder regionales Medium, dass wir sogar häufig vor die Herausforderung gestellt werden, zu bestimmten Dingen, die in unserer Umgebung, in unserem Sendegebiet, in dem Fall passieren, Stellung zu beziehen. Wir würden natürlich als Medium niemals hingehen und uns einseitig auf eine bestimmte politische Seite werfen oder so. Denn das ist nun wirklich nicht die Aufgabe des Mediums, sondern ein Medium hat die Aufgabe, solche Positionen klar zu machen, so transparent zu machen und den Zuschauern zu überlassen, sich daraus ein Bild zu machen. Andererseits, auch in den Tagesthemen gibt es einen Kommentar und zu kommentieren bedeutet nun mal Position zu beziehen und von seiner Sicht der Dinge aus andere Sachverhalte zu bewerten. Also es ist ein zweischneidiges Ding. Ich glaube, dass jedes Medium in dem Moment, wo es etwas veröffentlicht, egal ob Print, Hörfunk, Fernsehen, ob es im Internet passiert, sofort eine Position auch bezieht und auch polarisieren will in dem Moment und auch dieser Katalysator sein möchte in einem gesellschaftlichen Prozess. Und solange man sich selbst dabei treu bleibt als Medium, glaube ich, und verhindert, dass man in Extreme verfällt und auch übersieht, dass es zu jeder Position immer mindestens eine Gegenposition gibt, kann da auch nicht viel schief gehen. Ja.
Also dieses Zitat hat mich auch zum Grübeln gebracht und es gab viele Diskussionen über dieses Zitat. Ich will es mal so sagen. Dieses Zitat eines Nachrichtenmenschen meint, du darfst natürlich berichten, natürlich dürfen wir Stellung beziehen und wir müssen vor allen Dingen die Dinge in den Kontext stellen. Nicht den O-Ton von dem einen und den anderen lassen, sondern gegenüberstellen. Was ich aber gut finde, dieses Zitat ist eine klitzekleine Warnung an uns. Nicht einfach blind irgendetwas gut zu finden, nur weil die Organisation was Gutes tut, sondern dahinter fragen. Nicht meinen Kopf zu riskieren für eine Sache, die eventuell sich noch mal ganz anders rausstellt. Und das meint er, denke ich, damit, sich nicht gemein machen, auch nicht mit dem Guten, sondern nicht blind sagen, ist das nicht toll mit dem SOS-Kinderdorf? Ist ja super. Das unterstütze ich mit meinem Namen und mit meinem Gesicht und führe vielleicht die Leute irgendwo hin, wo sie gar nicht hingehören. Und das ist eine Warnung zur Objektivität, die, wie Sascha es schon gesagt hat, die gibt es nicht. Jeder bringt aus seinem Leben Blickwinkel mit und lässt sie einfließen und das macht auch den Menschen aus, den journalistischen Menschen, der hinter allem steht.
Ja, mir fiel auch dieses alte Sprichwort ein, was dem einen Sinn Uhl ist, dem anderen Sinn Nachtigall. Also das auf das Gute bezogen, was für den einen gut ist, da würden wir die Ethikdiskussion anstrengen, muss für den anderen noch lange nicht gut sein. Ich sehe das aber als Pressesprecher und als Journalist hier in dieser Runde nochmal, diese Frage nochmal etwas anders, weil während die drei ja unabhängig arbeiten, im freien, also im Journalismus, so wie er auch vom Gesetz her geschützt ist, bin ich ja sozusagen Unternehmenssprecher und als solcher immer mit einem kleinen Geschmäckle belegt, in dem also immer gefragt wird, inwieweit spricht er jetzt für den Unternehmenserfolg und inwieweit spricht er jetzt tatsächlich das, was er auch wirklich glaubt, mit dem er sich gemein macht. Und ich kann für mich zumindest sagen, das muss man immer von Fall zu Fall entscheiden, das habe ich auch meinem Vorstand immer gesagt, ich würde das Handwerk, das ich gelernt habe, glücklicherweise, des Journalismus, für bestimmte private Geschäftsbanken, deren Namen wir alle kennen, die ich aber jetzt hier nicht nenne, aus verständlichen Gründen, das nicht tun. Und wenn die heute jetzt hier durch die Tür kämen und mir das doppelte Gehalt anbieten würden, oder das Dreifache, würde ich da nicht hingehen. Warum? Weil die Menschen in die Schuldenfalle treiben und den Knopf am Hals zuziehen. Das ist nicht meine Überzeugung. Also an der Stelle würde ich sagen, ich verstehe Hans-Joachim Friedrichs richtig, wenn er sagt, bleibt immer noch objektiv, versucht zu sehen, ist das jetzt wirklich Eule oder Nachtigall, ist das gut oder schlecht. Aber ich für mich würde schon in Anspruch nehmen wollen, ich mache mich mit meiner Sparkasse gemein, können Sie mich nachts verwecken, weil ich da wirklich von überzeugt bin, dass das was Gutes ist in einer Zeit, wo wir über Geiz ist geil debattieren. Und ich sage, ich versuche mit meinem Handwerk den Menschen verständlich zu machen, wo das Gute für sie verborgen liegt. Also insofern zwei Seiten. Er hat nicht ganz Unrecht, aber ich glaube, ein Stück gemein machen mit der Sache, darf ich mich hier in der Runde dann noch.
Ich verstehe Hajo Friedrichs vor allem auch aus der Perspektive des Nachrichtenmanns. Ich habe gesagt, ich war Leiter der Nachrichtenredaktion bei einem großen Sender und natürlich auch aus der Perspektive von Hajo Friedrichs kann ich das alles unterstreichen, was da auch bisher gesagt wurde und auch hier Ulrike mit dieser Geschichte eben hinterfragt und so weiter. Ich konnte mal, das ist jetzt gerade hier die Schlacht der Zitate, aber ich konnte mal mit Saint-Exupéry, der gesagt hat, große Schiffe in einem Hafen sehen imposant und toll aus, aber dafür wurden sie nicht gemacht. Ja, also wenn ich so vor einem Schiff stehe, dem Journalismus, ja, kann ich natürlich sagen, toll und sehr beeindruckend und alles blitzblank poliert, aber da bin ich wieder bei meinem Ansatz aus der auch pragmatischen Ecke als Radiomacher zu sagen, eben raus. Raus ins Meer, sich auch mal eine Schramme holen. Niemand ist gefeit, wer sich hinstellt und sagt, er kann alles. Das ist gelogen und auch menschlich arrogant. Und dann eben immer in der Lage sein, wieder zum Hafen zurückzukommen und das setzen zu lassen. Das geht auch so ein bisschen gegen diese Zeitdruck-Geschichte, die wir vorhin gehört haben. Dann komme ich wieder zum Handwerk, anhand des Handwerklichen, was ich mit mir trage, zu gucken, wo kann ich welchen Weg, in welcher Darstellungsform, Präsentationsform gehen. Das ist auch eine wichtige Differenzierung, die gemacht werden muss. In den Nachrichten muss ich ganz einfach andere Wege gehen, andere Formulierungen wählen, als in einem Feature, wo ich Zeit habe, in einem gebauten Beitrag, in einem Interview. Deswegen kann ich also Hajo Friedrich aus seiner Perspektive sehr wohl verstehen. Meine ist ein bisschen eine andere. Ich nehme Hajos einfach mit und nehme noch den kleinen Prinzen mit dazu.
Wir bedanken uns sehr bei Ihnen, dass Sie uns einen Einblick in Ihre Berufswelt gegeben und Ihre Sprachsprechwelt gegeben haben. Und wir bedanken uns natürlich auch bei Ihnen, dass Sie gekommen sind und so interessante Fragen gestellt haben.